Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach heute, Runners Nerd Talk, einmal im Trainingslager. Und es wird heute, versprochen, ganz besonders nerdy. Denn, ja, die meisten von uns, würde ich mal behaupten, die rennen vielleicht so 5 Kilometer, vielleicht auch mal 10, ja. Ne, das, was man als Gesundheitssport bezeichnet, vielleicht auch mal ab und zu einen Wettkampf, vielleicht mal einen Halbmarathon, vielleicht auch sowas völlig Abgefahrenes wie einen Marathon. Aber ihr kennt das, meine Lieben, ja. Gerade im Laufen mit seiner Vielseitigkeit, es gibt nichts, was nicht noch bekloppter geht. Ja? Und da gibt es manche Leute, die sagen, Marathon, ah, das ist ja fast Sprint, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ich mache Folgendes, ich renne einfach weiter und weiter und weiter, einen ganzen Tag lang, 24 Stunden. Und da habe ich heute hier jemanden für euch am Mikrofon, der das ganz besonders gut kann, den neuen deutschen Rekordhalter im 24 Stunden Lauf. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Felix Weber.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja, auch den Ultrasport mal ein bisschen unter die Freunde des Laufsports zu bringen.
Ja, freut mich auch sehr. Und du merkst, ich muss schon wieder so ein bisschen lachen, weil, alter Falter, das ist ja schon echt ganz schön behämmert, ja, bei aller Liebe, was du da veranstaltest, ne? Aber du sagst selber, es ist speziell, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade die mentale Komponente, klar kennt man auch den Quatschi beim Marathon oder auch beim 10-Kilometer-Lauf, aber der Quatschi ist halt einfach beim 24-Stunden-Lauf ein bisschen länger da und man läuft im Kreis, man hat weniger Ablenkung. Es gibt auch eine Phase, wo so gut wie gar keine Zuschauer da sind, alle Betreuer sind müde, wo einfach Geisterstimmung herrscht. Deswegen ist es schon sehr speziell und das sehe ich auch so, ja.
Ja. Also liebe Leute, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir machen heute natürlich nicht hier irgendwie die Anleitung, wie ihr bitte, ne, schön euren nächsten Ultralauf finisht oder so, ne? Könnt ihr auch, ihr werdet auch dazu einiges ziehen, aber ich bin mir ganz sicher, ja, auch ein Ultraläufer, eine Ultraläuferin kann uns natürlich für, ich sag mal, die Normalläufer den einen oder anderen super Tipp hier geben. Deswegen quatschen wir heute natürlich über Training, ja, aber auch über Training kürzere Strecken. Und vor allem aber genau über dieses, was Felix gerade erzählt hat, diese mentalen Geschichten. Wie kann man sich wo wann überlisten und wer könnte dazu besser was sagen als jemand, der wirklich 24 Stunden rennt? Ne? Denn da ist es einfach ganz besonders hart. Also ich glaube, genau was das angeht, können wir heute hier einiges rausziehen aus der Sendung. Und zwar, ne, von wegen Ultralauf, ja, ne, in Folge, ich glaube, 55 oder so, ne, mit Julia Jetschik und Ruben Welsch habe ich auch schon mal was zum 24-Stunden-Lauf gemacht. Wer da reinhören möchte, ich verlinke es euch nochmal. Aber das ist schon eine ganz spezielle, besondere Welt, in die man da eintaucht. Und deswegen, Felix, möchte ich gerne erst nochmal so ein bisschen, ne, bevor wir jetzt zu deinem deutschen Rekord in den deutschen Meisterschaften kommen da, ne, jetzt war das gerade, ne, am Pfingstwochenende in Braunschweig, möchte ich erst nochmal so ein bisschen, um dich einzusortieren, Hintergrund haben. Du bist 36 oder 35, irgendwie sowas, ja?
Ja, 36, so dasselbe Baujahr wie der Rekord. Der wurde ja 1987 aufgestellt und ja, bin jetzt 36 und bin auch noch gar nicht so lange im Laufsport tätig. Lauf, glaube ich, jetzt seit 7 Jahren ungefähr und auch seit ein paar Jahren erst die längeren Sachen.
Okay, krass. Also seit 7 Jahren tatsächlich erst im Laufsport unterwegs und dann direkt deutscher Rekord, 24 Stunden. Das heißt, du hast auch nie irgendwie mal klassische Leichtathletik gemacht, irgendwie mal Mittelstrecke oder irgendwie sowas, sondern bist mehr oder weniger direkt da zum Ultralauf gegangen? Wie kommt man auf so eine Idee? Bist du vorher irgendwie Fahrradfahrer gewesen oder Triathlet? Oder ne, Triathlet wäre auch schon ganz viel mit Laufen gewesen, ja. Aber...
ich habe mich immer sehr gerne bewegt, habe aber in der Jugend einfach immer Handball gespielt und eigentlich mein erster richtiger längerer Lauf oder erster richtiger Lauf war eigentlich ein Marathon, weil ich nicht mit meinen Kumpels zum Oktoberfest wollte und eine gute Ausrede gesucht habe und da habe ich mich einfach zum Marathon angemeldet und gesagt, ich kann nicht. So, und aber dann war es immer ein bisschen on und off, ich habe mal ein paar Läufe gemacht, aber habe dann auch wieder ein halbes Jahr gar nichts gemacht und eigentlich 2014 bin ich dann an die Sporthochschule Köln gegangen und da habe ich dann angefangen ein bisschen mehr zu laufen. Und habe dann ja richtig Blut geleckt und ja, habe dann für mich erfüllenden Weg gefunden, über die Ultradistanzen auch sehr viel zu erfahren und zu sehen und ja, lebe das jetzt voll und ganz. So für mich ist Laufen auch eher ein Lebensstil als ein Sport.
Ja. Das heißt also Sporthochschule Köln, viel gerade mal so. Du hast ganz normal dann aber Sport studiert auch da oder was hast du da trainiert? Oder was hast du da getrieben? Hast du da nur trainiert? Weil du keine Zeit hattest fürs Studium.
Ich habe eher, ja, ich habe Sportmanagement studiert, aber ja, habe eigentlich auch immer nur viele Auslandssemester gemacht. Das war so der Hauptgrund, warum ich da eigentlich eingeschrieben war, einfach um rumzukommen, neue Kulturen kennenzulernen, neue Gegenden zu erkunden und halt ja in verschiedenen Gegenden auch laufen zu gehen.
Ja, ganz viele Auslandssemester gemacht und irgendwie die Welt kennengelernt und sowas. Was machst du denn beruflich? Bist du beruflich Ultraläufer oder Weltenbummler oder wie geht das überhaupt, was du da gerade veranstaltest?
Ich glaube, viele würden es unterschreiben, da ich Weltenbummler bin. So, ich sage immer, ich pflanze ehrenamtlich Bäume. So, ich habe einen kleinen Verein gegründet. Ich spende für alle 100 Kilometer, die ich laufe, einen Baum und pflanze den. Und wir sind mittlerweile so, ja, knapp über 40 Leute, treffen uns zweimal im Jahr. Einmal pflanzen wir Bäume, einmal, ja, haben wir einfach eine gute Zeit zusammen, sind viel in der Natur unterwegs. Und das ist eigentlich das, was ich neben Laufen oder in der Natur unterwegs zu sein noch mache, da ich einfach diesen Verein organisiere. Aber das alles ehrenamtlich und sonst brauche ich einfach nicht viel zu leben. Hin und wieder jobbe ich auch mal ein bisschen, aber ich habe auch schon ein paar Jobs gemacht und ja, versuche einfach auch viel mit und von der Natur zu leben, was ich finde, und brauche da einfach nicht viel. So, ich kann keine großen Sprünge machen, aber komme gut über die Runden und lebe einfach ein erfüllendes Leben. So, ich bin einfach zufrieden damit und brauche auch nicht mehr.
Okay, das ist ja geil. Also erstmal zu deinem ehrenamtlichen Verein nochmal. Tree Athlete heißen die. Ne? Und vor allem genau, hat nichts mit Triathlon zu tun, beziehungsweise so ein bisschen auch. Ja, ne? Aber eben vor allem Tree wie der Baum halt. Ne? Also der Baumathlet, nicht der Dreifachathlet. Ja. Das finde ich ja schon mal ziemlich geil. Idee dahinter ist tatsächlich eben, Bäume zu pflanzen, um zu sagen, ey, Umwelt liegt uns am Herzen, aber ihr habt euch auch auf die Fahnen geschrieben, gerade bei dir, wo du sagst, ich bin Weltenbummler, das aber mit einem möglichst korrekten ökologischen Fußabdruck. Sprich, nicht durch die Weltgeschichte fliegen, sondern vielleicht lieber mal, keine Ahnung, die Bahn nehmen, bist du auch noch mal mit einem Bananenfrachter irgendwo hingeflogen, um, keine Ahnung, nach Panama die CO2 zu reduzieren, oder wie stelle ich mir das vor?
Das nicht, weil ich glaube, so, ich habe schon mal überlegt, mit einem Segelboot über einen großen Teich zu schippern, aber ich glaube, ich könnte einfach so lange die Füße nicht stillhalten. Deswegen bin ich momentan eher mit dem Fahrrad und zu Fuß in Europa unterwegs. Aber bei dem Verein geht es einfach darum, dass man sich selber was Gutes tut, so was macht, was einem Spaß macht und das halt damit verbindet, der Natur auch was zurückzugeben. So ist halt ein bisschen weg von diesem Kompensationsgedanken oder dass man halt eigentlich was macht, was der Natur nicht gut tut oder sie auch schädigt und dass man dann kompensiert. So, wir sagen, wir tun was Gutes für uns, aber auch gleichzeitig für die Natur.
Ja, okay. Und genau, also erste Stütze war also wirklich vernünftiges Reisen, gerade in deinem Fall natürlich ganz besonders spannend. Zweite Stütze oder zweite Disziplin hast du sie, glaube ich, genannt. Hilf mir nochmal weiter. Wie ging es weiter?
Ja, wir haben das ein bisschen umstrukturiert jetzt. Die zweite Disziplin ist einfach, sich nachhaltig und gesund zu ernähren, sodass man einfach regional und saisonal einkauft und sich auch ja einfach dann größtenteils pflanzlich ernährt. So, bei uns sind ganz viele Veganer dabei oder ich bin auch Veganer, dass man da schon drauf achtet. Und die dritte Disziplin ist dann eigentlich das Bäume pflanzen.
Ja.
Das ist so, wie wir es jetzt haben. Früher war es so, der umweltfreundliche Transport war die erste Disziplin, dass man sich einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewegt oder auch mal die Bahn nimmt. Das zweite war dann einfach ein aktiver, nachhaltiger Lebensstil und das dritte war das Bäume pflanzen. Aber diesen aktiven und nachhaltigen Lebensstil haben wir jetzt mit der Ernährung ein bisschen ausgetauscht, weil es einfach konkreter ist und für die Leute irgendwie greifbarer. Und ja, jetzt vermitteln wir das, leben das ein bisschen vor mit dem Verein. Es kommen immer wieder neue Leute dazu. Nächste Woche haben wir auch ein Vereinstreffen in Eschwege, wo wir einfach auch im Werratal da ein bisschen laufen gehen, zusammen kochen und einfach eine gute Zeit in der Natur verbringen.
Ja, geiles Ding. Also liebe Leute, natürlich verlinke ich euch das Ganze hier in der Podcast-Beschreibung, ganz klar. Ja, also Tree Athlete, guckt da gerne mal rein. Finde ich sehr, sehr witzig, dieses System und dieses Programm. Aber jetzt musst du mir doch noch mal ein bisschen erklären, weil das ging auch gerade so, ja, ich brauche nicht viel zum Leben und dann mache ich das dann auch ehrenamtlich und eigentlich renne ich die ganze Zeit. Also als Ultraläufer kann ich mir nicht vorstellen, dass man damit jetzt genug Geld verdient, um davon zu leben. Und wenn du sagst, dann jobbe ich nur ab und zu noch mal irgendwie so ein bisschen. Wie sieht das konkret aus? Also hast du wirklich im Moment einfach keine Arbeit, sondern siehst du, dass du dich so irgendwie durchhangelst und einfach dein Leben genießt, beziehungsweise dich eben im Sport auch einfach austobst? Oder wie ist da deine Philosophie so?
Ja, ich würde sagen, das bringt schon ganz gut auf den Punkt. So, ich habe einfach keine Fixkosten. Ich habe keinen festen Wohnsitz. So, ich lebe eigentlich die meiste Zeit im Zelt oder dadurch, dass ich immer unterwegs bin, habe ich auch mittlerweile überall Leute, wo ich immer mal wieder unterkomme, was halt ja einfach schön ist, mir Spaß macht, aber natürlich mich auch finanziell ein bisschen unterstützt, indem ich dann halt ja bei den Leuten essen kann oder halt einfach zumindest auch eine warme Dusche habe. Und ansonsten ist es wirklich so, dass ich gerade im Sommer oder so dann halt auch schon gucke, was man in der Natur findet. So, ich gehe dann nicht auf Wildkräutersuche, weil da brauche ich einfach schon ein paar mehr Kilokalorien. Aber im Endeffekt ist alles, was ich brauche, ist halt eigentlich Verpflegung und mehr so. Und da, ja, ist halt, wenn man es konkret sagen will, wahrscheinlich 5 bis 10 € am Tag und das kann man halt relativ schnell auch wieder reinarbeiten. So, ich habe letztes Jahr war ich mal verletzt und habe dann beim Freund im Hotel ausgeholfen, war Barkeeper da. Also, ja, was ganz anderes und habe für 2, 3 Monate gearbeitet und komme damit dann aber auch, ja, wahrscheinlich 2 Jahre über die Runden.
Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja mal eine total abgefahrene Geschichte. Und das heißt, also du lebst die meiste Zeit im Zelt, dann irgendwie wild irgendwo im Wald oder auf dem Campingplatz
Genau,
zumindest,
ja,
oder nee,
so.
sondern.
Ja, oder das Zelt baue ich nicht mal so oft auf, so eigentlich, das ist eher Insektenschutz für mich, so ganz oft schlafe ich einfach unter offenem Himmel wo ich, oder suche mir irgendwie ein bisschen einen Schutz von Wind und Wetter, aber schlafe dann einfach draußen, wo ich dann gerade bin und ich bin halt ganz oft auch von morgens bis abends einfach unterwegs und in Bewegung, oder ich dann einfach abends mir irgendwo einen Platz suche, wo ich dann schlafen will, aber dann geht es nächsten Morgen, bevor es eigentlich hell wird, geht es dann auch wieder gleich weiter und zurück zum, ja, was ich eigentlich dann mache oder Laufsport, ist das halt eine gute Grundvoraussetzung. Wenn man sich so viel bewegt, hat man einfach die Ausdauer, dann auch lange zu laufen.
Ja, das kann ich mir durchaus auch
So.
vorstellen.
Ja.
Also das klingt für mich so ein bisschen wie unsere Urvorfahren irgendwie mal gelebt haben, die irgendwie ständig auch auf Achse waren und keine Ahnung, vielleicht dann als Nomaden noch den Viechern hinterhergezogen sind oder sowas. Das
Ja.
kommt mir irgendwie gerade so vor, als würdest du so ein Leben leben. Aber.
Ja, so ein bisschen ist halt so zurück zu den Ursprüngen und ich glaube halt, ja, dass schon viele von diesen Leuten klar war, es physisch sehr anstrengend, aber trotzdem sehr gesundes und glückliches Leben geführt haben. So. Und ich glaube, dass der technische Fortschritt oder der Fortschritt allgemein nicht immer nur positiv ist. In manchen Sachen macht es das Leben einfach einfacher, aber trotzdem glaube ich auch, dass man sich, wenn man sich an dem, was, wie die Leute ursprünglich mal gelebt haben, dass man daraus auch ganz viel Lebensfreude ziehen kann und für sich einfach seinen eigenen Weg findet. Ja, was für einen selbst erfüllend und zufriedenstellend ist. Und das versuche ich immer. Und ich habe halt einfach, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, immer sehr viel Zeit zu reflektieren und darüber nachzudenken. Nachzudenken, ist das eigentlich noch das, was ich eigentlich machen will und bin ich glücklich damit? Und im Endeffekt hinterfrage ich mich jeden Tag so. Und ich sage auch nicht, ich will das noch 10 Jahre machen. Ich mache so lange, wie es mich glücklich macht. Und das kann übermorgen sein, dass ich sage, oh, jetzt habe ich irgendwie doch genug davon, aber es kann auch sein, dass ich in 10 Jahren noch genauso lebe.
Ja, und du hast also wirklich auch gar keine feste Homebase, sag ich mal, irgendwelche Möbel bei den Eltern noch irgendwie im Kinderzimmer oder sowas zumindest oder irgendwie eine Garage oder was passiert im Winter, wenn es irgendwie im Zelt jetzt irgendwie nicht so richtig geil ist? Also irgendwie, man hat doch auch jede Menge Gerümpel. Also entschuldige, ne, wenn ich hier so nachbohre, aber ne, ich weiß, ich wohne hier in der Doppelhaushälfte mit 3 Kindern, ne, und so und mein größtes Abenteuer ist, wenn ich mit einem Wohnmobil durch die Gegend fahre. Da komme ich mir schon ganz, ganz wild und verwegen vor, ne? Aber da habe ich natürlich alles an Bord mit Gaskocher und Toilette und Wasser und überhaupt, ne? Deswegen, das ist ganz schön weit weg, was du da veranstaltest für mich. Da muss ich doch mal ganz tief hinterfragen.
So, ich habe immer noch mein Kinderzimmer und da auch noch von früher so in der Garage ein Bett stehen, aber ja, so das ist auch, würde ich schon sagen, meine Base oder gerade für den Winter und dann später, wenn der Sommer kommt oder so wie jetzt, dann packe ich da einfach einmal um und habe dann auch mein Equipment für Winter und Sommer. Aber ja, momentan, da ich viel in Europa unterwegs bin, bin ich hier auch öfter mal, so 3, 4 Mal vielleicht im Jahr. Aber es gab auch schon Zeiten, wo ich hier dann einmal im Jahr oder gar nicht war. Und eher komme ich hier hin, um meine Eltern zu sehen und nicht irgendwie, um ja mein Equipment oder so wieder auszutauschen oder zu erneuern. Das ist dann ein positiver Nebeneffekt, aber da, ich würde sagen, das würde auch ohne diese Base gehen. Und ansonsten ist es schon so, auch im Winter ist es halt eine Sache von Equipment und wenn man sich bewegt, für mich ist das die beste Heizung und die umweltfreundlichste Heizung auf jeden Fall. So, ich bin jetzt im Winter auf die Kanaren mit dem Fahrrad gefahren und bin dann aber los bei so am Bodensee hatte ich, glaube ich, minus 5 Grad, minus 15 Grad und das auch über mehrere Tage. Klar, es ist dann auch manchmal nicht so angenehm auf dem Fahrrad, aber man hat halt auch keine Option oder stellt das überhaupt nicht in Frage. Und dann ist es halt mental auch wieder viel einfacher, das zu akzeptieren. Und auch wieder, das hilft mir, glaube ich, dann bei diesen ganz langen Läufen, wie zum Beispiel in dem 24-Stunden-Lauf.
Ja, also ich würde sagen, eine gewisse Leidensfähigkeit trainierst du doch auf jeden Fall das ganze Jahr über.
Ja,
Also für
auf
auch.
jeden Fall, aber dadurch, dass ich keine Option habe, empfinde ich das halt
Ja.
überhaupt nicht so. So, ich sage auch immer, ich kann nicht leiden oder ich kann auch nicht beißen, aber wo alle sagen, ja, das glauben wir dir nicht. Aber dadurch, dass ich das einfach für mich wirklich der Alltag irgendwie auch ein bisschen ist, das halt auch mal unangenehm werden kann, empfinde ich das einfach nicht mehr so. Oder ist einfach eher das Positive, was dann überwiegt, wenn man halt es geschafft hat oder dann in die wärmeren Gefährte kommt, dass man dann einfach, ja, merkt, was man eigentlich geschafft hat, welchen Weg man zurückgelegt hat und das überwiegt und nicht diese, ja, dieses Leidensgefühl, was man auf dem Weg dahin hat.
Ja, also tatsächlich sehr, sehr relativ
Ja.
wahrscheinlich einfach, ne? Für den einen ist das irgendwie
Genau,
schon ganz, ganz
absolut,
schwierig
ja.
und
Ja.
unvorstellbar. Und für dich ist es einfach auch du, nö, weißt du, wenn ich bei minus 15 Grad Fahrrad
Ja.
fahren kann, dann kann ich auch bei plus 20
Ja,
Grad
ja.
noch 10 Stunden durch die Gegend rennen. Ne?
Genau so ist es so, ja.
Aber um Gottes Willen. Ne? Eine sehr, sehr spezielle Trainingsform, die du da anwendest,
Ja,
sage ich mal so
absolut, ja.
vorsichtig.
Ja, und so für mich ist halt auch, ja klar, habe ich jetzt auch mal wie einen spezifischen Block für die 24 Stunden eingelegt, aber für mich, ich sehe es halt selten als Training. Für mich ist es halt einfach Fortbewegung und so sehe ich das Laufen und vor allem das Radfahren auch. So, ich mache ganz wenig spezifisches Training. Im Endeffekt ist alles ja einfach langsam, aber dafür sehr lang.
Ja. Und wenn du dann aber sagst, okay, jetzt kommt mal irgendwie ein Block für einen Wettkampf, ne? Also du bist ja irgendwie, was habe ich hier gelesen, im April bist du deutscher Meister über 100 Kilometer geworden, ne? Jetzt eben der deutsche Rekord und der deutsche Meistertitel natürlich, ja, im 24-Stunden-Lauf. Wie stelle ich mir das dann vor? Dann steht dein Fahrrad irgendwo an einem Fluss, du gehst dann irgendwie mal 10 Stunden joggen und dann kommst du wieder, hüpfst in den Fluss rein, ne? Wäsch dich da ein bisschen und dann machst du vielleicht eine Runde Mittagsschlaf oder keine Ahnung. Also, hä?
Es hört sich jetzt abwegig an, aber so ungefähr ist es so halt. Ich schieb dann oft mal mein Fahrrad einfach im Busch, schließe es da ab, auch teilweise über mehrere Tage und pack meinen Rucksack und dann laufe ich einfach los und ja, entweder nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen komme ich halt wieder und hoffe, dass das Fahrrad noch mit meinen ganzen Sachen dasteht. Aber ja, da habe ich auch noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht und dann springe ich wieder aufs Rad und dann geht's auch wieder weiter so. Ja.
Ach du Schande, nee. Wie lange machst du das schon, so ein Lebensstil, sag mal?
Ja, da ich keine Basis oder keine Unterkunft mehr habe, ist jetzt so seit 2015. Aber für mich ist es einfach ein Prozess. So, ich kann jetzt nicht sagen, da habe ich damit angefangen. So, 2016 habe ich ein Auslandssemester in Tasmanien gemacht und da waren immer, die Wanderwege sind einfach super technisch und langsam. So, teilweise geht man 5 bis 10 Kilometer am Tag und schafft einfach auch nicht mehr, wenn man wandert. Und die Zeit hatte ich nicht und ich wollte auch nicht so viel Essen immer mitschleppen. Und da habe ich dann einfach mal gesagt, ich packe einfach mal ein bisschen leichter und versuche das zu laufen und habe immer noch nicht viele Kilometer geschafft. So, da habe ich einmal in 12 Stunden einen Halbmarathon geschafft und war fix und fertig. Aber trotzdem brauchte ich nicht mehrere Tage, sondern 2, 3 Tage für den Track und habe da einfach gemerkt, dass ich dieses Bedürfnis, viel in der Natur zu sein, auch mit der Natur zu leben und eine Verbindung dazu aufzubauen, mit meiner ja, Passion für den Laufsport einfach verbinden kann. Und seitdem ist es auch immer irgendwie ein bisschen länger und vielleicht auch extremer geworden. Dadurch, dass ich mir immer wieder neue sportliche Herausforderungen auch suche. Aber ja, seit 2016 ungefähr ist es so, dass ich einfach ja sehr viel, ja sehr aktiv bin und auch viel in der Natur unterwegs bin.
Ja. Geil, also das ist
Ja.
ja echt eine abgefahrene Klamotte, also so dieses Bikepacking und sowas, ne, das ist ja jetzt auch alles irgendwie sehr im Trend, ne? Und jeder macht hier
Ja.
irgendwelche verrückten Geschichten, aber eben auch noch nicht so Ewigkeiten. Bist du dir mal vorgekommen oder bist du auch mal irgendwie als Landstreicher irgendwie, wie man früher gesagt hätte, irgendwie tituliert worden oder sowas? Oder ist das was anderes, wenn man irgendwie viel Sport macht? Oder eher bist du eher so wie, keine Ahnung, früher die wandernden Gesellen, die dann irgendwie von einem Ort zum nächsten gekommen sind und überall was gelernt haben oder so? Oder ist das für dich. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Ist das in erster Linie eine Sportreise oder ist es einfach eine Weltentdeckungstour oder eine Lebensphilosophie? Wie, keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, Lebensphilosophie trifft schon ganz gut. So, und damit kann ich halt den Sport sehr gut kombinieren.
Ja.
So halt dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ja, habe ich eine gute Grundausdauer oder ich habe jetzt einfach, habe ich eine Leistungsdiagnostik vor dem 24-Stunden-Lauf auch gemacht, wo rauskam, dass ich ökonomischer laufe nach 40 Kilometern als als gleich zu Beginn und habe auch mehr Kraft.
40 Kilometer Warm-up, schön.
Ja, genau. Ja, genau. So, das ist halt das Problem, wenn ich 10 Kilometer laufe, dann bräuchte ich halt eine sehr lange Zeit, um mich warm zu laufen. Aber ja, das glaube ich ist das, was mich auszeichnet, oder gerade für diese langen Sachen. So, da bin ich halt aufs Laufband gegangen, wir haben halt die Ökonomie getestet, dann bin ich 40 Kilometer draußen laufen gegangen und dann haben wir das Gleiche nochmal gemacht und ich war ja absolut, glaube ich, fast 10% ökonomischer. Und ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass ich halt auch ganz viel mit Rucksack und Gepäck laufe, der teilweise schon schwer ist. In Skandinavien war ich vor 3 Jahren unterwegs, da musste ich für 8 Tage Essen mitschleppen, da bin ich mit 15 Kilo Essen alleine los, dann kommt nochmal die ganzen anderen Sachen, da hatte ich einen 20 Kilo Rucksack auf und bin halt trotzdem noch, was laufbar war, gelaufen. Und
also nicht glaube, nur gewandert, sondern einfach, wirklich gejoggt, genau, auch noch, ja, mit 20 Kilo,
ja,
auf dem Rücken.
Ja. Und das kommt mir, glaube ich, einfach da schon entgegen. So. Deswegen ist so, klar, es ist ein Sport oder die 24 Stunden jetzt oder die 100 Kilometer Deutschmeisterschaften, das ist Sport oder ist dann auch Leistungssport, worauf ich mich dann auch ein bisschen anders noch vorbereite oder auch versuche, meinem Körper auch längere Erholungsphasen zwischendurch auch mal zu geben. Aber ansonsten ist es für mich wirklich einfach, ja, ein ideologischer und ja, Ansatz und eine Lebensphilosophie.
Ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen in diese spezifischere Vorbereitung reingehst, okay, Fahrrad irgendwo hinstellen und dann mal ein paar Tage durch die Gegend joggen, aber es ist ja nun wirklich auch nochmal eine ganz andere Laufbelastung, ob man jetzt wild auf irgendwelchen Trails da durch die Wälder rennt oder ob man eben bei so einem 100-Kilometer-Lauf oder bei eben so einem 24-Stunden-Lauf auf einer, ich sag mal, in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich eine Asphaltrunde, ne, dann da so seine kleinen Mini-Kreise dreht. Denn ich habe es nochmal recherchiert, bei eurem 24-Stunden-Rennen, ja, das kann man ja keinem erklären, 24 Stunden lang, liebe Leute, auf einer 1,156 Kilometer langen Runde, immer im Kreis. Hallo?
Ja, aber da ist auch so, viele Freunde, die dann gekommen sind, die habe ich ja lange nicht gesehen und dann habe ich sie einfach über 240 Mal gesehen, weil ich einfach immer wieder rumgekommen bin und dann macht es halt auch Spaß auf so einer kleinen Runde. Und man kann sich auch unterhalten, so, man, ja, wechselt halt 1, 2 Sätze in einer Runde oder stellt eine Frage und die Antwort kriegt man erst wieder in der nächsten Runde und so gehen dann 24 Stunden auch teilweise recht schnell rum.
Ja, ja. Total beknackt. Also, ja. Weißt du, 24 Stunden laufen, ne? Ja, ne? Beknackt, keine Frage, ne? Aber wenn man dann irgendwie noch was sehen würde, ne? Und sagen würde, und jetzt hier nochmal lang und da nochmal, ne? Und dann, ne? Aber das so im Kreis rum, ich meine, gut, habe ich, wie gesagt, da in der Podcast-Folge mit der Julia und dem Ruben auch schon diskutiert. Unvorstellbar, aber na klar, gerade bei so einer Meisterschaft muss das ja auch alles irgendwie trackbar sein. Da muss ja auch einer irgendwie dann die Runden zählen und so, ne? Und da geht es halt wahrscheinlich auch irgendwie jetzt nicht unbedingt anders. 278,312 Kilometer waren das bei dir zum Schluss, ja?
Ja, so. Ich glaube, ja, das genau. So, der Rekord war ja 276,2 und ich glaube, ich bin 2,1 Kilometer weitergelaufen. Ja, es waren dann. Und ja, aber auch nochmal zu der Rundenlänge, da, so bei 24 Stunden, ich war so auch mit der Verpflegung beschäftigt, dass ich fast sogar jede Runde entweder was zu trinken oder ein Gel oder so aufgenommen habe. So, und das halt da wirklich, ja, einfach für die Verpflegung ist, so meine Rundenzeiten waren immer knapp 6 Minuten oder ganz knapp drüber. Und bei manchen dauern die aber zum Schluss auch deutlich länger. Und dann ist halt einfach schon viel einfacher, wenn man auf so einer kleinen Runde ist, sich zu verpflegen. Oder auch wenn man mal was nicht bekommt, bekommt man es gleich in der nächsten Runde und muss nicht irgendwie eine Stunde warten und hat da dann, ja, oder fährt die Gefahr, dass man irgendwie doch gegen die Wand läuft oder leer läuft, weil man halt irgendwie ein Gel oder 2 Gels nicht bekommen hat. Weil im Endeffekt geht es ja schon sehr viel auch darum, wie man sich verpflegt und wie man halt energetisch diese Belastung irgendwie bewältigt.
Ja. Müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal genauer drauf eingehen, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen davon abgeschwiffen, leider. Aber abgeschwiffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich davon weggekommen. Eigentlich wollte ich nochmal auf das Training dann hinaus. Also, ich stelle mir das so vor, wie gesagt, du radelst durch die Gegend und sagst, oh, jetzt ist irgendwie in 2 Monaten, keine Ahnung, wann deine spezifische Vorbereitung anfängt, kannst du gleich auch nochmal erzählen, ist dann irgendwie die 100-Kilometer-Meisterschaft. So, und dann stellst du dir dein Rad irgendwo hin und suchst dir dann auch eine Runde, die 1 Kilometer lang ist und rennst die dann halt irgendwie 50 Mal so oder so, oder damit du eben auch mal dieses Asphalt- und dieses Rundentraining hast und nicht nur immer dieses, ich laufe ganz schön durch die Wälder und freue mich über die Natur. Hast du solche Einheiten und machst du auch mal Intervalltraining zum Beispiel oder ist es einfach nur Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer?
Bei den 100 Kilometern war es so, und ich hatte das Glück oder habe das Glück, dass ich auch sehr viele Läufer kenne, die es halt auf den kürzeren Strecken auch ernst nehmen und da ambitioniert unterwegs sind und deswegen halt oft auch ins Trainingslager fahren. Und dadurch, dass ich so oft unterwegs und so viel unterwegs bin, bin ich oft auch mal da, wo die irgendwo sind und klinke mich dann da einfach mit ein. Und jetzt war es zum Beispiel so eine der Kerneinheiten für die 100 Kilometer, war eine Einheit auf der Bahn in Portugal, wo dann ich auch zum Beispiel mit dem Richard Ringer, also der hat da seine 200er und 600er gemacht und ist an mir vorbeigeflogen. Und ich habe dreimal 15 Kilometer auf der Bahn gemacht, aber auch einmal, um den Kopf auch zu trainieren, aber vor allem auch da wegen der Verpflegung so halt. Und dann, ja, habe ich mein Fahrrad bei den Freunden am Hotel abgestellt, konnte mich dann halt auch da nochmal irgendwie mit der Verpflegung und so auch austauschen. So, ich habe da einfach zwei Leute, die mich da beraten, die da, oder einer von denen war da auch im Trainingslager. Und dann gucke ich einfach, wo ich diese Einheiten machen kann. Und dann ist es aber nicht, ich gucke, wie lang die Runde ist, sondern es geht eher darum, dass ich einfach mich gut verpflegen kann, dass ich halt nicht weit von meinem Fahrrad weg muss. Bei diesen Einheiten ist ja schon auch immer die Gefahr, wenn man sich verletzt, dass man zurück müsste, wenn man jetzt eine große Runde läuft, so. Und da ist, oder wenn man einfach irgendwo ein Zwicken hat. Deswegen ist schon dann oft so bei diesen spezifischen Einheiten, da ich so auf Runden, entweder auf der Bahn oder auch bis zu 5 Kilometer oder so, laufe. Und da mache ich dann schon auch Intervalltraining, aber sehr viel, ja, Renntempo, so. Und das Renntempo ist ja dann halt nicht ganz so hoch. So halt bei den 100 Kilometern habe ich sehr viel im Viererschnitt gemacht. Und jetzt, bei den
4-0er-Schnitt oder
24,
4-50er-Schnitt?
nee, 4-0, so. Ich glaube, mein Renntempo war letztendlich 4-0-8, aber ich habe halt sehr viel im Viererschnitt trainiert.
Leute, 100
Und
Kilometer, Viererschnitt, habt ihr gehört gerade, ja? Ist nicht so hoch, das Tempo. Ja.
dann halt mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber ja, im Endeffekt ist es nichts Hochintensives, wo man einfach auch die Laktattoleranz oder viel Laktat produziert. Ich versuche halt auf jeden Fall immer unterschwellig so, oder sozusagen über der Schwelle zu laufen. So langsamer ist die Schwelle.
Ja, okay. Also irgendwelche kurzen Intervalle, sprich 200er oder sowas dann gar nicht. Oder auch mal irgendwie so ein bisschen für die Koordination und für die Motorik und so weiter.
Genau, so für die 100er habe ich es, bevor die spezifische Vorbereitung angefangen hat, so ich habe 3 Wochen oder so drei, ja, ich glaube, ich hatte 4 Kerneinheiten über 3 Wochen für die 100 Kilometer und dann so 200er oder 400er mache ich einfach nur, um den Schritt lang zu ziehen, um einfach wirklich mal diesen Schritt aufzubrechen und da gucke ich auch überhaupt nicht auf die Zeiten, sondern da geht es einfach nur darum, halt wirklich mal anders zu laufen und für die Koordination und Motorik.
Okay. Und dann war gerade die Einheit 3 mal 15 Kilometer auf der Bahn. Hast du zwischendurch zumindest mal die Richtung gewechselt oder bist du immer in die gleiche Richtung gerannt?
Nee, genau. Also auf der Bahn wechsle ich dann schon eigentlich alle 5 Kilometer oder so die Richtung. Oder da habe ich es immer nach 15 Kilometern dann gemacht. So, da habe ich mit Renntempo ungefähr angelaufen. Ich glaube, 4:10 waren die ersten 15 Kilometer, dann die zweiten 15 Kilometer waren im Viererschnitt und dann die dritten 15 Kilometer in 3:45 oder knapp drunter. Und da wechsle ich dann schon auch mal die Richtung. Aber ja, diese Einheiten sind halt auch einfach so lang. Dass halt die, ja, wenn man die Kurven immer gleich läuft, dass halt einfach schon da sehr auf die Adduktoren und Abduktoren geht, sodass halt schon einen Unterschied macht, wenn man halt hin und wieder auch mal andersrum läuft.
Ja. Und kriegst du da
Ja.
Ärger von den anderen Sportlern, die da unterwegs sind? Oder machst du das irgendwie in der Nacht, weil du dich auch daran gewöhnen musst, wo dann kein anderer da unterwegs ist? Weil, also, wenn mir da einer entgegenkommt und ich mache irgendwelche 400er, dann bin ich, glaube ich, schon mal irritiert.
Ja, so ich laufe dann halt nicht auf der ersten Bahn,
Okay.
so ich laufe dann einfach schon auch nach Uhr. Und lass da oder ich gucke einfach, wann die starten. Und so, da geht's ja sogar. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man unterm Viererschnitt läuft, könnte man auch mal auf der ersten Bahn, aber jetzt für die
Ja, aber eben nicht
24
verkehrt
Stunden.
rum.
Ja, ach
Also,
so, ja,
ne, also
dann
ne,
auf jeden
vierer
Fall.
Schnitt
So,
ist ja schon, ne, oder
ja.
3,45, klar, da kannst du schon
Ja.
auf der Bahn irgendwie auftauchen, aber
Nee, aber
verkehrt rum.
da richte ich mich natürlich nach den anderen so halt oder. Wechsel dann nur, wenn gerade keiner auf der Bahn ist oder lauf dann einfach auf einer anderen Bahn. Weil im Endeffekt kommt es mir da auch nicht auf 200 Meter oder so drauf an.
Ja.
Und zum Beispiel habe ich auch eine Einheit jetzt vor 24 Stunden auf Mallorca auf der Bahn gemacht, bin 65 Kilometer auf der Bahn gelaufen und da war gerade zum Beispiel das Hürden- und Sprinter-Team von den Franzosen da. wo ich dann einfach auch immer außenrum einfach gelaufen bin, einfach um da nicht mit denen in die Quere zu kommen, die da halt wirklich all out gehen und ja, da keinen brauchen, der da einfach nur seine Runden abspült. Und ja, da ist dann, richte ich mich nach den anderen und finde es halt faszinierend, weil es halt ein ganz anderer Sport ist und das motiviert mich dann auch. So, deswegen macht es auch Spaß, irgendwie mit anderen auf der Bahn zu laufen, auch wenn man den ganzen Tag da ist. Aber ja, da ist halt so, dass ich da mich hinten anstelle und auch weiß, dass die Bahn nicht unbedingt dafür gemacht ist, im Fünfer-Schnitt darüber zu laufen.
Okay. Aber auch Portugal und jetzt Mallorca, Spanien. Bist du beides wieder mit dem Fahrrad angereist tatsächlich, beziehungsweise dann zwischendurch dann irgendwie mal Fähre, zumindest nach Malle, weil auf der Insel ist ja sonst schwierig?
Genau, so halt jetzt zurück nach Malle, so, weil ich bin einen Tag nach den 100 Kilometern bin ich dann losgefahren und bin dann, hab aber einen Zug
Einen Tag nach 100 Kilometern reist du direkt los. Okay, man machen. Ja, gute Regeneration. Finde ich auch super.
Ja, im Zug so bin ich nach Frankreich gefahren und dann mit dem Fahrrad weiter. Und für mich ist Fahrradfahren auf jeden Fall Regeneration, weil es halt immer sehr low intensity ist. Und da habe ich schon lange Tage gemacht. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass mein Körper sich sehr gut daran gewöhnt hat, auch wenn man den ganzen Tag trotzdem in Bewegung bleibt, dass er dabei regenerieren kann. So, ich bin dann nach Avignon gefahren und von Avignon mit dem Fahrrad nach Barcelona und von da habe ich dann die Fähre genommen. Und nach Portugal bin ich komplett mit dem Fahrrad gefahren. Aber hin und wieder ist dann gerade vor den Wettkämpfen, weil ich meinem Körper dann schon ein bisschen Ruhe geben will und nicht jeden Tag 200 Kilometer auf dem Rad sitzen will, nehme ich dann hin und wieder auch mal den Zug.
Okay, also ich bin das echt beknackt, wenn ich mir das vorstelle. So, also zu meiner Leistungssportzeit, wie wichtig eben so dieser geregelte Tagesablauf für mich immer war und wie wichtig das war, dass ich dann meinen Mittagsschlaf gekriegt habe und so und der ganze Scheiß, ne? Und dann so ein Vagabundenleben da, wie du das da führst, das ist ja total irre, dass das funktioniert.
Aber ich sagte auch immer, wahrscheinlich fehlen mir vielleicht auch 20% irgendwie, die ich noch rausholen könnte, wenn ich besser regenerieren würde und auch ja einfach einen strukturierten Tagesablauf hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Lebensstil, weil es halt genau das ist, was mich erfüllt, mir auch für mental einfach so viel Kraft gibt, dass ich wahrscheinlich darüber auch 5 oder 10% so auch raushole. Und ich, wie gesagt, für mich ist es halt nicht nur Sport und deswegen nehme ich es gerne in Kauf, da ich nicht meine absoluten Grenzen da irgendwie ausschöpfen kann, aber trotzdem macht es mir einfach so Spaß und vor allem habe ich dadurch auch weniger Druck, weil es halt für mich ist immer, wenn ich an der Startlinie stehe, dann hatte ich einfach eine richtig coole Vorbereitung und eine richtig coole Zeit, habe viel erlebt und dann ist eigentlich das Rennen an sich ist dann einfach nur noch der Bonus und selbst wenn es dann schief geht, dann geht es halt schief und ich hatte halt trotzdem eine gute Zeit und ich habe nicht das Gefühl, oh, jetzt habe ich 6 Monate dafür trainiert und es ist schief gegangen. Ich sag dann einfach, ja, ich hatte 6 Monate eine richtig coole Zeit und ich bin jetzt auch immer noch fit und dann ist es halt einfach so oder ich fahre einfach wieder los und guck, wo das nächste Rennen ist und nehme dann einfach spontan daran teil.
Ja. Sehr geil. Und das ist auch immer so ein Ding, da muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln. Das habe ich natürlich früher auch schon häufig gehört, ne, dass dann immer verglichen wird, so nach dem Motto, wenn ich mal mehr trainieren würde, dann würde ich ja gleich so und so viel schneller laufen. Kann man nicht so sagen, ne?
Ja. Nee, kann man nicht. Aber ich muss hier kurz cutten, weil mein Akku gleich weg ist.
Sehr gut. Dann machen wir mal eine kleine Pause hier und probieren mal hier umzustecken auf Ladegerät und dann genau. So. Hast du einfach das Ladegerät reingestöpselt? Sonst können wir auch drin
bleiben.
Ja, genau. Ja, super, genau. Dann weiß ich ungefähr, genau, nach 33 Minuten, dann mache ich da vielleicht selber mal einen Cut rein. Und guck mal, ob ich da in der Tonqualität gleich noch was drehen muss. Liebe Leute, ja, also, ne, das haben wir ja auch wieder alles sehr, sehr spontan hier in die Wege geleitet. Sehr geil über Instagram. Ich habe den Felix nämlich, muss ich sagen, ne, dann irgendwie mal gesucht. Ja, hab geguckt bei Instagram, Felix Weber, ich finde den nicht. Da waren 1000 Felix, aber nicht der. Ne? Und dann habe ich irgendwie über den Verein von Felix das irgendwie probiert. Ja, ne? Sporttrend Ultra Team Braunschweig, auch das irgendwie so ein sehr spezieller Verein, habe ich irgendwie das Gefühl. Ne? Da habe ich dann irgendwie eine E-Mail, ich glaube, an irgendein Sportgeschäft geschrieben. Ne? Hallo, könnt ihr mich mal mit dem Felix connecten? Ne? Und bitte ganz, ganz schnell, weil ich will ja sofort mit dem quatschen hier nach seinem Rekord. Ne? Und jetzt haben wir das aber hier wieder auf die Reihe gekriegt, finde ich sehr cool. Ich habe nämlich tatsächlich, leider habe ich vergessen, ich muss mich bei irgendjemandem, ne, wenn du mir hier zuhörst, lieber Kumpel, ich muss mich bei irgendjemandem bedanken bei Instagram, denn das kam tatsächlich über Instagram, dass mir dann irgendwer schrieb, übrigens, ne, der Typ mit dem 24-Stunden-Rekord, das ist der Felix Weber, ne, und der ist eben hier über, ne, wie heißt du nochmal, Tree Athlete, tatsächlich auch bei Instagram.
Ja, genau, nur das ist der Verein einfach.
Genau, deswegen habe ich dich nämlich nur gefunden und über Instagram dann eben den Kontakt mit dir da aufnehmen können. Bin ich sehr dankbar, ne? Also wenn du mir hier zuhörst, ne? Lieber was auch immer, leider habe ich den Namen hier nicht notiert. Danke für den Kontakt zu dem Felix. Das ist einer der geilsten Podcasts, die ich je gemacht habe. Ich lache mich die ganze Zeit, nur checke ich hier. Mega. So, sorry. Also richtig geil. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt weiter okay für euch, weil jetzt nehmen wir einfach nur noch über das Mikrofon von einem Handy auf an Felix' Seite. Aber für mich klingt es ganz gut. Felix, erzähl noch mal was.
Ja.
reicht schon, danke.
Verlinkung von dem Freund oder dem, ja, den ich da auch immer kenne, aber ja, ich hoffe, das geht so.
Ja, ich hoffe auch. Also wie gesagt, ne, wäre ganz cool, glaube ich, wenn du jetzt nicht irgendwie mit dem Kopf ganz weit nach vorne und nach hinten wackelst, sondern ein bisschen in der Nähe des Mikrofons bleibst, dann sollte das eigentlich passen. Ne? Also deutscher Rekord, 24 Stunden Lauf. Wir quatschen gleich noch ein bisschen mehr. Wir haben schon ein bisschen was über Training, ne? Wir haben schon ein bisschen was über das Leben unter freiem Himmel, ganz, ganz viel gehört heute. Hammer, ne, dass man eben auch so, ne, Leistungssport, Hochleistungssport betreiben kann mit so einem Lebensstil, finde ich absolut irre. Hier gibt es, glaube ich, auch vielleicht häufiger in dieser ultralaufbekloppten Szene als jetzt so in der klassischen Leichtathletik, wo ich mich so rumgetrieben habe. Lass uns noch mal ein bisschen zu dieser deutschen Meisterschaft gehen. 24-Stunden-Lauf. Also, das war tatsächlich in Braunschweig. Das heißt, dein Heimatverein hat das Ganze auch organisiert und ausgerichtet. Und du warst ja nun schon deutscher Meister 100 Kilometer und hast dann irgendwie hier, ich habe ein Interview gelesen, hast dann auch irgendwie erzählt, du hast dich mit dem Michael Ohler, der nachher Zweiter geworden ist, auch vorher so ein bisschen abgesprochen und gesagt, ey, pass mal auf, ne, wo ist denn der deutsche Rekord? Das war tatsächlich von Anfang an das Ziel, dass du auch diesen Rekord angehen möchtest und eben nicht nur in Anführungsstrichen deutscher Meister werden willst?
Jein, so Michael ist auch Mitglied bei Triathlete und ist einfach ein super sympathischer Typ und mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und nach den 100 Kilometern hatte ich mit ihm dann telefoniert und auch ein bisschen über seine und meine Ziele gesprochen. Und da hatte er gesagt, dass halt vielleicht in Braunschweig einfach möglich wäre, einfach mal auf deutschen Rekord anzulaufen. Und ich muss da wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich bin noch nicht in der Lage, weil ich halt gerade auch letztes Jahr eine lange Verletzungspause hatte und gerade erst wieder eingestiegen war, dachte ich, ich bin nicht in der Lage, den zu laufen. Bei ihm wusste ich es einfach nicht. Aber für mich war es eine sehr besondere Situation, dass dieser Lauf in Braunschweig war. Also das war eigentlich auch der Hauptgrund oder der eigentliche Grund, warum ich da nur an den Start gegangen bin. Weil ich hatte das ja schon mal auch so ein bisschen durchleuchten lassen, dass 24-Stunden-Laufen jetzt auch nicht unbedingt ja das ist, weil ich mein Leben lang machen möchte. Und dazu war es dann noch, dass ich mit jemandem, den ich sehr gerne mag, anlaufen kann und ein sehr großes Ziel, was halt schon im Hinterkopf irgendwie für irgendwann mal schwebte, angehen kann, war dann irgendwie ja eine große Motivation und deswegen habe ich dann gesagt, okay, auch wenn ich glaube, das wird wahrscheinlich schief gehen, ist es halt, die Rahmenbedingungen sind so gut, dass ich das einfach auch mal riskieren würde. Und ich habe vorher mir selbst so eine 20%ige Chance ungefähr gegeben, dass es funktionieren kann. Aber dann lief das Training auch wirklich eigentlich wunderbar. Ich habe mich gut gefühlt. Und viel zu verlieren hatte ich ja eigentlich auch nicht. Nur, dass es irgendwann schwer wird und dann wird man halt ein bisschen langsamer. Aber so laufen ja eigentlich 99,9% aller 24-Stunden-Läufer sowieso ihre Läufe, dass sie dann irgendwann langsamer werden. Deswegen war es halt auch, okay, wenn ich nach 12 Stunden merke, jetzt wird es irgendwie, die Beine machen doch dicht oder werden einfach schwer, dass man dann einfach nochmal nachsteuert und einfach ein bisschen Tempo rausnimmt. Und deswegen war es, klar hatte ich das im Hinterkopf, dieses Ziel wirklich anzugehen und auch diese 24 Stunden oder den Rekord zu brechen, aber das war gar nicht so mein Hauptfokus. So halt. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, die Beine fühlen sich noch ganz gut an. So, es war mitten in der Nacht, wo es dann irgendwann der Fokus schon so ein bisschen rübergeschwappt ist und wirklich sich auf den 24-Stunden-Rekord konzentriert hat.
Okay, das heißt tatsächlich mit so einem, es könnte ja klappen, irgendwie Ziel da reingegangen, ne? Das heißt, ja, die Pace erstmal anstreben, aber eigentlich richtig geglaubt hast du nicht, sondern das hat sich innerhalb des Rennens dann erst entwickelt irgendwo.
Genau, und ich bin 2019 bei den Weltmeisterschaften, da hatte ich mir mal 270 Kilometer vorgenommen und habe mich einfach so auf diese Distanz eingeschossen, dass ich irgendwann meine Beine konnten sogar eigentlich noch laufen, aber ich war mental so fertig und es hat einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Da ich sehr viel mental jetzt auch, gerade wenn ich auf dem Rad saß oder auch die langen Läufe gemacht habe, da an mir gearbeitet habe, dass ich dieses Rennen runterbreche und halt auch kleinere Ziele habe und überhaupt nicht an diesen deutschen Rekord oder so, zumindest für die ersten 18 Stunden oder so, eigentlich so gut wie gar nicht denke. Und hier in Braunschweig hat es dann sehr gut geklappt, dass ich mich einfach auf die Runden konzentriert habe. Und oft wurden mir die Rundenzeiten gesagt. Und es war einfach, ich glaube, ich hatte um Mitternacht, so also nach 14 Stunden, hatte ich über eine Stunde, wo ich eine Varianz von einer Sekunde hatte in den Rundenzeiten. Und das hat einfach auch Spaß gemacht, wo alle irgendwann auch angefangen haben zu lachen, wo es halt wirklich wie so ein Uhrwerk war. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und ich wusste halt, ja, ich bin immer noch im Plan, aber wusste auch nicht, wie viele Kilometer ich insgesamt habe. Und es hat mich alles nicht interessiert. Ich habe mich wirklich Runde für Runde einfach nur auf diese Rundenzeiten konzentriert. Und so ist dann die Zeit auch relativ schnell rumgegangen und ich habe mich gut gefühlt und vor allem habe ich jede Runde eine Bestätigung bekommen, dass eigentlich gut läuft und das war ja auf jeden Fall ein Ansatz, den ich so immer wieder fahren würde.
Ja, geil. Also nur um das nochmal, ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal irgendwie, aber also Runde 1,156 Kilometer lang, ne? Ja. Und du bist dann aber einen Kilometerschnitt von 5,12 oder sowas gelaufen, über 24
ja, ich
Stunden
glaube,
nachher, irgendwie sowas
umgedreht? Letztendlich waren es 5,11, so okay. Ich bin, glaube ich, 5,8 oder so angelaufen. Und ja, das Schöne war halt hinten raus, ich musste nicht mehr drücken, ich wollte nicht mehr drücken oder so, ich konnte es einfach auch ein bisschen genießen. So, ich bin halt komplett durchgelaufen, aber hinten raus tut es halt irgendwann weh und ich bin dann halt einfach weitergelaufen, auch immer. So, da waren es dann, glaube ich, so 5,12, die ich immer gelaufen bin oder vielleicht auch mal 5,13. Aber ich konnte das Tempo immer noch ganz gut halten, aber ich konnte es dann irgendwie auch die letzten 2 Stunden schon fast ein bisschen auch genießen.
Ja, die letzten 2 Stunden genießen beim 24-Stunden-Lauf. Ja. Klingt schön, super. Und der Michael, mit dem du dich eben vorher so ein bisschen abgesprochen hattest, sage ich mal, seid ihr dann auch die ersten, keine Ahnung, 15 Stunden zusammengelaufen? Oder war dann doch irgendwie, weil, also wenn ihr beide Richtung deutschen Rekord irgendwie euch was überlegt hattet, wäre ja das Tempo erstmal ähnlich gewesen wahrscheinlich.
Genau, so wir waren sehr, sehr lange in der gleichen Runde, aber ich hatte sehr früh auch ein paar Magenprobleme und war dann eigentlich, ich glaube, 8-9 Stunden, würde ich sagen, war ich wahrscheinlich eine halbe Runde hinter ihm. Deswegen sind, glaube ich, am Anfang oder nach einer Stunde oder so sind wir mal 2-3 Runden zusammengelaufen. Aber wir haben uns immer gesehen, aber sind schon sehr wenig auch zusammengelaufen. Und er hatte dann leider auch ein paar Probleme. So, dass irgendwann, als ich ihn dann zum ersten Mal wieder, oder als ich dann die Führungsposition eingenommen hatte, danach haben wir uns halt eigentlich nur noch bei den Überrundungen gesehen. Aber trotzdem muss man, finde ich, einfach auch mal sagen, was, finde ich, viel zu kurz auch in der Berichterstattung gekommen ist. Ich glaube, Michael hätte mit seiner Distanz von 256 Kilometern, hätte er einfach die letzten 28 deutschen Meisterschaften gewonnen. Und ich habe immer nur gehört, oh, der zweite war ja einen ganzen Halbmarathon hinter dir. Und es ist halt trotzdem einfach noch absolute deutsche Spitze und eigentlich auch internationale Klasse. So.
Ja, das ist immer das Problem, ne? Wenn man dann irgendwie so eine Ausnahmeleistung dabei hat, egal wie gut du bist, ne?
Genau.
Sieht man dann halt irgendwie wieder kacke aus, ne? Also bei den Olympischen Spielen Vierter wirst, ich meine, ist geil, aber es ist halt trotzdem nur der vierte Platz, ne? So,
Es ist ganz, das passiert ganz leider dann wirklich. Ja, sehr wenige Leute.
Ja, so. Das ist knallhart.
Ob das jetzt eine gute Leistung war oder nicht, aber ja, da zählen dann halt einfach nur ja, die Platzierung oder wie hier dann ja der Rekord und der Titel.
Ja. Dritter war dann der Marius Seid, habe ich hier gelesen, ne, mit 234 Kilometern. Bei den Frauen, ne, die Anne Stefan, glaube ich, heißt sie, 240, Simone Dury, 236, Sarah Mengler, wie heißt der? Ja. Sarah, genau, 218.
Mengler, genau.
Und was ich ja auch sehr geil fand, ne, ich weiß, hier hören ja auch, ne, ich bin ja selber auch schon 46, hier hören ja auch mal ab und zu ein bisschen ältere Semester zu. Vierte Platz bei den Frauen, liebe Leute, ja. W55 mit, was war's? Ich glaube auch irgendwie so 210 oder sowas.
215, glaube ich. Das war auch Sigrid Hoffmann.
Ja. Total.
Die ist, glaube ich, 2 Kilometer unter ihrer persönlichen Bestleistung geblieben und ist, glaube ich, sogar ein deutschen Altersplatz.
Ja, genau. W55, deutscher Rekord nämlich. Und da habe ich auch wieder nur gedacht, ey, Mann, ey, es ist wirklich eine verrückte Welt, was da möglich ist. Ne? Und ist ein geiler Mutmacher natürlich auch wieder, ne, für Leute, die jetzt sagen, ich bin schon 50. Was? Erst? Ja. Freundchen, keine Ausrede, ne? Keine Chance, damit kannst du dich hier nicht rausmogeln.
Du bist prädestiniert dafür, gute 24 Stunden zu laufen.
Absolut.
Aber das muss man halt auch sagen, obwohl es schon relativ warm war, waren halt sehr, sehr viele richtig gute Leistungen dabei und das spürt man ja auch so, die ganze Atmosphäre, es war einfach, ja, es war ein Lauffest, so halt, alle Betreuer waren glücklich, viele Läufer waren einfach sehr zufrieden und die Stimmung in den letzten 2 Stunden, es war schon was sehr Besonderes, so halt auch dann, bei mir war es halt, Läufer auf der Strecke haben angehalten, applaudiert und es war einfach eine Partymeile, die ganze Verpflegungszone und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, da dann zu laufen. Und da muss ich halt, dadurch, dass ein Heimspiel war und wir ja auch ein Männerteam von 5 Leuten hatten, hat das einfach unheimlich viel Spaß gemacht, mit denen zu laufen. Und wir sind ja auch deutschen Vereinsmannschaftsrekord gelaufen, so knapp unter 700 Kilometern. Und ja, dadurch war halt im Team einfach auch eine richtig gute Stimmung und wir haben uns gegenseitig dann immer angefeuert und so, dann macht's einfach mehr Spaß und es läuft sich dann irgendwann auch leichter, auch wenn man in einer kleinen Krise ist.
Ja. Da nochmal von wegen Stimmung und sowas, das klingt natürlich wieder ganz toll, aber ich muss nochmal sagen, für alle, die das vielleicht nicht so kennen, liebe Leute, ja, wenn man die Bilder sieht im Fernsehen, Berlin-Marathon, meinetwegen auch Frankfurt-Marathon, Hannover-Marathon und so weiter, erstens wird, also in Berlin ist wirklich überall die Hölle los, ja, aber gerade bei Frankfurt und Hannover weiß ich es zufällig, ne, kleiner Insider, es wird auch gerne die Zuschauerkamera dann dahin gehalten, wo auch Zuschauer sind. Ja, da ist dann manchmal auch relativ wenig los. Und ich habe auch schon deutsche Meisterschaften 10.000 Meter auf der Bahn erlebt, wo wirklich 100 Leute im Stadion waren, von denen aber 98 Teilnehmer oder Trainer oder vielleicht noch Familie waren. Das heißt, da sind gar keine Leute, die irgendwie nicht direkt dazugehören. Wie ist das bei euch, sag mal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt Leute, die vom Ultralauf keine Ahnung haben, sich da 24 Stunden an die Strecke stellen und jubeln und irgendwie Würstchen grillen oder so.
Das schon weniger. So, es sind dann, dadurch, dass es auch relativ zentral und am Park war, sind auch immer mal wieder Leute mit dem Fahrrad vorbeigekommen und haben einfach mal geschaut und man konnte da auch in so einer Art Biergarten da einfach ein Getränk verzehren. Aber die Leute haben auch keine Stimmung gemacht. Aber jeder Läufer bringt ja einfach auch seine Betreuer mit und das ist halt wirklich, sind immer fast die gleichen Läufer und man kennt sich und es ist eine gute Community und deswegen sind es jetzt, waren jetzt keine Menschenmassen, aber die Leute, die da waren, haben halt wirklich einfach auch angefeuert und dadurch war es halt schon dann einfach auch, ja, fand ich wirklich die letzten Stunden wahrscheinlich so die beste Stimmung, die ich beim Laufevent erlebt habe. Bei mir war es auch so, dadurch, dass ich halt gebürtiger Braunschweiger bin, sind Leute immer wieder an die Strecke gekommen und haben das halt auch, wir hatten so eine Gruppe, wo immer wieder Updates reingepostet wurden und teilweise konnten die ja nicht schlafen und sind mitten in der Nacht wieder an die Strecke gekommen und die haben dann auch wieder ja die anderen Läufer angefeuert und die Betreuer animiert und so hat das dann so eine Eigendynamik genommen. Und ja, da war es schon einfach, es hat einfach Spaß gemacht, muss man schon sagen. So.
Ja, sehr geil. Strecke durch den Park hast du gerade erzählt. Heißt das, dass tatsächlich da teilweise auch irgendwie Naturwege dabei waren? Weil also ich finde, es ist ja ein Riesenunterschied, gerade wenn man ein bisschen schneller laufen möchte, ob man jetzt wirklich Asphalt unter den Füßen hat oder eben vielleicht so ein bisschen, ja, so Rollsplitt oder Schotterzeug oder sowas. Das finde ich ja ganz, ganz fies, weil dann einfach der Abdruck nicht mehr richtig kommt. Und 5er Schnitt, 5-12er Schnitt, 5-11er Schnitt ist ja nun wirklich, da kommst du ja auch nicht nur über Rollen, sondern da hast du auch ein bisschen Abdruck. Wie sahen da die Streckenprofil aus?
So, diesmal war es auf dem Messegelände, aber es waren, ein Drittel war ungefähr Schotter. Boah. Und der Rest war asphaltiert. Aber so, gebe ich dir vollkommen recht, dass es halt schon langsamer ist und man es einfach auch spürt. Vor allem war da dann, das war schon ziemlich eng und diese ganzen Überholmanöver. So, ich bin dann ganz oft auch einfach auf der Wiese gelaufen.
Boah, Gott.
Und das halt schon spürt man irgendwann auch in den Gelenken und das halt, ja, einfach auch mental einfach anstrengend, immer wieder irgendwie von der Ideallinie weg. Aber es kommt auch, es gibt da auch Läufe, die fast nur auf Schotter sind, so einfach eine Parkrunde. Weil es halt für ja über 90% der Läufer halt nicht so einen großen Unterschied macht. Und da ist es halt auch angenehmer, wenn man im Park oder Schatten spielt halt auch eine ganz große Rolle. So, wir hatten halt auch nur da, wo der Schotter war, da war auch ein bisschen Schatten. Aber ansonsten war es halt komplett offen und man wurde halt gut gebrutzelt und der reflektiert ja dann auch nochmal die Hitze, sodass da schon sehr, sehr warm auch war. Ich würde sagen, für 24 Stunden war es schon auch eine relativ schnelle Strecke, aber es war für den Körper einfach auch eine unheimlich harte Strecke und das hat man schon auch relativ schnell gespürt, so dass man dann halt auch, wie man die Kurven anläuft und so, das einfach ein bisschen ja, justieren muss und dass man halt vielleicht einen halben Meter da lieber verliert, aber dafür ist dann für den Körper nicht ganz so hart.
Ja, ja, ja. Und von wegen Schatten und klimatische Bedingungen und sowas, das war ja auch richtig heftig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ja, Pfingsten, also wir waren zum Beispiel mit der Familie schön auf an der Mecklenburgischen Seenplatte und da ein bisschen Kanu fahren und sowas, ne? Und es war wirklich tagsüber ganz schön mollig warm und nachts aber noch richtig fies kalt. War das nicht auch total heftig für euch, gerade wenn ihr eben ganz, ganz wenig Schatten nur hattet?
Tagsüber auf jeden Fall. Da war es halt, ja, man hatte Schwämme, so jede Runde hat man sich einfach ein bisschen abgekühlt und man musste halt viel, viel trinken. So halt, ich habe mir vorgenommen gehabt, 24 Liter zu trinken, nur jede Stunde ein Liter. Am Tage ein bisschen mehr als dann in der Nacht. Bin auch, glaube ich, bei 22 Liter oder so rausgekommen. Aber wenn man sich das einfach vorstellt, dann muss man halt wirklich jede Runde auch trinken. Und die ersten 10 Stunden, wo es so warm war, fand ich die Verpflegung anstrengender als das Laufen, weil ich halt fast jede Runde einfach von meiner Crew was in die Hand gedrückt bekommen habe. Und dann ist halt irgendwie das nur runterkriegen. So, das war schon sehr hart, aber dann die Nacht, dadurch, dass halt 5:10 oder so halt schon auch noch ein richtiger Laufschritt ist und man sich dabei auch noch warm laufen kann, fand ich dann sehr unangenehm. Aber man sieht es ja dann auch an den Betreuern, die da alle mit ihren Schlafsäcken sitzen und die haben sich wirklich den Allerwertesten abgefroren. So da vor allem dieser Temperatursturz von irgendwie 25 Grad auf 7 Grad und sehr, sehr feucht war dann schon sehr hart. Aber was ich dann immer mache, ich ziehe mich sehr früh ein bisschen Wärme an, nehme vielleicht auch 1-2 Sekunden raus, so dass mir fast ein bisschen zu warm wird. Und wenn dann, so das mache ich, wenn die Sonne ungefähr untergeht und wenn dann halt diese Kälte richtig, ja, da ist, dann laufe ich einfach wieder ein bisschen schneller, um den Körper einfach wieder auf Temperatur zu bringen. So, da ist halt wirklich einfach so wenig wie möglich irgendwie Körperwärme abgeben und sich frühzeitig einfach warm anziehen. So, ich bin dann mit Armlingen und einer kleinen Weste gelaufen und dann war die Nacht für mich wirklich sehr angenehm, temperaturmäßig.
Ja, und tagsüber war es dann aber richtig, richtig ätzend, nehme ich an, zwischendurch.
Ja, schon, auf jeden Fall. Es war einfach sehr heiß und vor allem auch nächsten Morgen wurde es so, es ging von 10 Uhr war Start am Samstag bis 10 Uhr am Sonntag und ich glaube ab 8 Uhr war es schon wieder ziemlich warm am Sonntag und gerade aus der Nacht rauskommt und dann war der Körper ja wirklich auch schon sehr leer und erschöpft, da hat man dann die Hitze schon auch total gespürt und hat sich dann einfach nur darauf gefreut, irgendwann auch einen ganzen Eimer über den Kopf zu schütten.
Ne? Ja, gab sowas? Haben die so auch so Duschen oder sowas dann installiert? Das kennt man ja schon mal bei irgendwelchen Marathonveranstaltungen, dass dann einfach irgendwie eine Gartendusche da steht, durch die man dann durchjoggen kann oder so. Habt ihr sowas? Oder ist das nicht auch irgendwie saugefährlich? Weil wenn die Füße erstmal, die Schuhe erstmal richtig nass sind, ne? Also ich sag mal, Blasen beim 24-Stunden-Lauf ist wahrscheinlich die Hölle, ne? Also, wow.
Genau, so es gab so eine Dusche und es gab 3 Becken mit Schwämmen, aber ja, ich habe immer sehr wenig Probleme mit Blasen, aber man muss auf jeden Fall schon aufpassen, dass ja die Füße nicht zu nass werden und ja, muss man einfach für sich dann gucken, aber da, wenn es so warm ist, trocknet es ja auch immer relativ schnell. Aber wenn man schon Ansätze von Blasen hat, dann sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man durch die Dusche durchläuft. Vor allem auch, weil die Dusche auf so einem kleinen Rasenstück angebracht war und darunter war halt alles halt, es war einfach nur eine Riesenpfütze.
Nein, scheiße, da rennst du auch noch durch die Matsche da. Oh, genau, ja. Puh. Ja, und dann werden die Schuhe auch noch schwer, das kann man auch nicht unbedingt gebrauchen, wenn man da noch irgendwie 10 Stunden vor sich hat.
Du bekommst schon richtig Lust, mal so einen 24-Stunden-Lauf zu machen.
Ne? Lass mal. Wenn selbst der deutsche Rekordhalter hier mir gerade im Podcast erzählt, das ist eigentlich ziemlich bescheuert und ich mache das gar nicht so gerne, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich das brauche.
Aber ich muss dazu auch sagen, was mental mit einem macht, und so bin ich überhaupt erstmal zum 24-Stunden-Lauf gekommen, da ich so gesagt habe, ich will einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich 24 Stunden in Bewegung ist. Das ist einfach super interessant. Und auch, wie man aus diesen Krisen wieder rauskommt und man kommt in so eine Sphäre, in die man sonst einfach überhaupt nicht reinkommt. Und das fasziniert mich. Und ich finde, man lernt sehr, sehr viel über seinen Körper in diesen 24 Stunden. Und das ist eigentlich das, was mich mal so gereizt hat, ohne irgendwelche ambitionierteren Ziele oder so, die sich dann später irgendwie entwickelt haben. Aber ja, das ist schon faszinierend. Und das finde ich auch das, was von anderen Läufen unterscheidet. Auch wenn man halt einen Ultra-Trail läuft, man hat halt immer diese Veränderung in der Vegetation und in der Landschaft. Das hat man da ja überhaupt nicht und man konzentriert sich zu 100% fast auf seinen Körper Und das schon was wirklich, ja, unheimlich Interessantes und Faszinierendes.
Ja, erzähl mal gerne ein bisschen. Also was geht in deinem, wie man immer, ist ja immer dieselbe blöde Frage, ne? Das wird mal als Marathonläufer ja auch schon gefragt, ne? An was denkst du denn dabei? Ist das nicht langweilig? Wie schaffst du das denn, wenn dann irgendwie nach Kilometer oder nach 10 Stunden irgendwie da steht, ja, es sind immer noch 14. Was sind
Ja,
deine
das, was
Tricks?
mein,
Ja.
ja, was ich immer versuche, wirklich komplett auszublenden. So, ich denke eigentlich nie daran, wie lange es noch ist, weil das zermürbt einen einfach nur. Aber zum Beispiel war es jetzt nach 10 Stunden, so die ersten 10 Stunden waren für mich sehr hart, weil ich überhaupt nicht ins Rennen reingekommen bin. So, das Einzige, was sich gut angefühlt hat, waren die Beine. Und ja, glücklicherweise braucht man nicht viel mehr eigentlich, um halt sich fortzubewegen, als gute Beine. So, das war das Gute, aber ansonsten war es einfach super anstrengend, mental wie auch körperlich, dadurch, dass ich Magenprobleme hatte und ich habe meinen Rhythmus nicht richtig gefunden. Und ich bin aber vorher einmal von Köln nach Braunschweig mit dem Fahrrad gefahren. Das waren so 350 Kilometer und die bin ich in knapp unter 15 Stunden gefahren. Und da zum Beispiel habe ich sehr lange darüber nachgedacht, da ich ja jetzt einfach nur noch einmal von Köln nach Braunschweig fahren muss. Und das ging auch, da hatte ich fast nur Gegenwind und irgendwie Starkregen. Und habe es trotzdem, ja, irgendwie zumindest im Nachhinein genießen können. Und an solche Dinge erinnert man sich dann einfach und führt sich das immer wieder vor Augen und versucht sich so zu motivieren und auch abzulenken und sich einfach zu sagen, dass es halt noch weitergeht, so dass man das kann und es vorher auch schon mal gemacht hat. So, man muss dann einfach ausblenden, was man schon geschafft hat, sondern sich eher in die Situation hineinsetzen, was man zwar noch schaffen muss, aber wo man das auch schon mal gut geschafft hat.
Ja, geil, geil, geil. Also ich mache ja auch ganz viel so Keynotes und solche Geschichten, ne? Und jetzt auch morgen nochmal wieder einen Vortrag da in Nordenham. Sorry Leute, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist ja schon vorbei, ne? Aber kommende Woche habe ich zum Beispiel auch wieder so ein Ding und ich sage auch mal, liebe Leute, man muss sich einfach auch mal klar machen, dass man ganz, ganz viele Krisen und ganz, ganz viele krasse Situationen ja schon erfolgreich bestanden hat. Und das gerade bei so Läufen, wo man dann eben beim Marathon jetzt an der Startlinie steht oder sowas, dass im Prinzip in vielen Fällen das Training viel härter war, dass da irgendwie mal eine Erkältung war, wo du dachtest, um Gott, jetzt ist alles kaputt, ne? Oder eine Verletzung oder irgendwie, keine Ahnung, du hast total schlecht geschlafen, wolltest jetzt aber immer noch deinen 35er machen. Ne? Das heißt, genau das, was du gerade erzählt hast, ist, glaube ich, was unheimlich helfen kann, dass man sagt, ich selber, ja, nicht irgendwer anders, sondern ich selber, ich habe doch schon die und die und die Situation erfolgreich gemeistert und deswegen komme ich jetzt aus diesem Scheiß hier auch wieder raus. Das ist in vielen Fällen wahrscheinlich nicht so ganz so bekloppt und irre jetzt wie bei dir, ne? Aber wir müssen ja auch die meisten von uns auch nicht solche Herausforderungen dann im Wettkampf da dann meistern.
Ja, zumindest so. Ja, was am 24-Stunden-Lauf halt besonders ist, ist halt wirklich einfach diese Länge, so dass man halt sehr, sehr lange leiden muss. So halt, ich denke, gerade irgendwie beim Halbmarathon, ja, da tun dann vielleicht die letzten 5 Kilometer weh, aber die kriegt man irgendwie durchgedrückt. Und auch beim Marathon, ja, vielleicht ist das Ergebnis dann nicht so, aber irgendwie kommt man schon ins Ziel. Und das halt beim 24-Stunden-Lauf, wenn es irgendwann mal 16 Stunden richtig weh tut, man einfach 8 Stunden immer noch vor sich hat, das ist halt so das Besondere. Und aber man muss sich auch wirklich immer wieder vor Augen führen, dass es halt möglich ist, auch wenn sich alles wirklich sehr, sehr bescheiden anfühlt, dass halt auch wieder ein Hoch kommen kann. Und wenn man das halt im Training oder auch so irgendwie im Leben schon erlebt hat, muss man sich halt an diese Situation erinnern und muss einfach geduldig auch bleiben, weil dieser Moment wird kommen. So halt. Ist eigentlich nie so, dass es einfach nur noch schlecht ist. Und auch dadurch, dass ich halt so viele verschiedene Leute immer wieder auf meinen Touren treffe, versuche ich mich auch an diese schönen Momente einfach zu erinnern, um mich ein bisschen abzulenken. Oder wenn ich wusste, dass die dann das Rennen verfolgen, denke ich einfach, ja, wo werden wir gerade sein, was machen wir? Oder setze mich dann halt mit denen in ihren Garten und verfolge das zusammen mit denen mit, sodass man einfach da die schönen Momente, die man in der Vorbereitung hatte, nicht nur trainingstechnisch, sondern auch einfach so, dass man sich das immer wieder vor Augen führt und dann irgendwie auch einen Sinn wieder da drin sieht, warum man das eigentlich macht und dass diese Vorbereitung einfach sensationell war. Und ja, dann macht es irgendwann einfach auch wieder mehr Spaß und dann läuft es auch wieder fast von selbst.
Ja, richtig, richtig geil. Also das ist, glaube ich, wirklich so was ganz, ganz Spezielles, wie man das dann hinkriegt. Und gibt es dann, also zumindest bei mir war das auch so, gibt es bei dir auch so Momente, wo du auch tatsächlich ans Aufgeben oder Aussteigen denkst? Also vielleicht auch nur ganz kurz. Also das ist so witzig. Ich finde es immer erstaunlich, wenn dann Leute hingehen und sagen, ja, ich wusste ja immer und bla und das wird heute mein Tag und ich weiß ja, ich habe gut trainiert. Bei mir war es immer so, selbst als ich da Europameister geworden bin, dass ich zwischendurch zwei, dreimal das Gefühl hatte, es wäre so einfach, jetzt die Startnummer abnehmen, zur Seite, rausgehen, fertig. Ganze Quälerei, der ganze Scheiß ist zu Ende, weil heute ist sowieso ein Kacktag. Ja? Hast du sowas?
So nicht. So, ich habe es eher so, dass ich denke, oh, wenn du jetzt umknicken würdest, dann hättest du eine gute Ausrede. So. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Aber klar hatte ich das vorher auch schon. Und ich bin auch schon bei Rennen ausgestiegen, wo es halt eigentlich ziemlich gut lief, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, ich mache das, weil es mir Spaß macht oder Spaß machen soll. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann bedeutet mir die Platzierung oder die Zeit einfach auch nichts. Und dann mache ich das hier nicht mehr. Aber jetzt bei den 24 Stunden hatte ich das eigentlich, da habe ich nie ans Aussteigen gedacht. Ich dachte halt nur, das wird auf jeden Fall mein letzter 24-Stunden-Lauf. Aber dann bin ich nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, hey, so, das war auch eigentlich alles easy, so. Könnte man eigentlich nochmal machen. Und ja, jetzt möchte ich es immer noch einfach erstmal sacken lassen. Und ja, mein Ziel war es, aus dem 24-Stunden-Lauf rauszukommen und zu sagen, ich bin damit zufrieden. Ich muss nicht mehr und wenn, mache ich es, weil ich wirklich nochmal Bock drauf habe. Und das Gefühl habe ich jetzt einfach so. Halt, auch wenn morgen jemand kommt und den Rekord bricht, dann freue ich mich darüber, dass ich vielleicht einfach eine Motivationsspritze geben könnte, dass jemand sagt, oh, das will ich auch oder das probiere ich jetzt auch nochmal. Dann freue ich mich darüber und ich bin nicht derjenige, der dann sagt, oh, jetzt muss ich aber nochmal ran und muss mich nochmal beweisen und den Rekord nochmal brechen. So. Da bin ich wirklich ziemlich gelassen und freue mich einfach, wenn ich andere Leute motivieren kann. Ja, einfach sich zu bewegen.
Ja. Aber es ist nicht auch so, dass habe ich zumindest auch selber ganz oft gehabt, dass wenn es wirklich gut ging, wenn ich irgendwie eine tolle Zeit gelaufen bin oder sowas, dann hatte ich immer nachher das Gefühl, ja, aber wenn ich da in der 3,5. Runde, wenn ich da noch ein bisschen besser vorne bei dem mitgerannt wäre und vielleicht mich nicht noch dreimal umgeguckt hätte, dann wäre ich ja jetzt noch viel schneller und viel besser unterwegs gewesen. Und gerade bei dir, da gibt es so viele Sachen, dass man jetzt sagt, pass mal auf, was wäre möglich auf einer Strecke komplett Asphalt? Was wäre möglich bei klimatischen Bedingungen, die vielleicht jetzt noch ein bisschen gleichmäßiger sind, sprich vielleicht nachts und tagsüber 10 oder 15 Grad nur? Ist das nicht auch was dich dann wieder total reizt und dann sagt man direkt als nächstes, ja, und wo liegt denn eigentlich der Weltrekord? Hä? Wie ist denn das so? Ne? Wie weit ist der weg? Ich meine, so ne, denkt man ja manchmal. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist.
Das habe ich eigentlich wirklich wenig. So klar hat man sich Gedanken gemacht, oder ich habe das Rennen auch jetzt einfach analysiert, gerade die Magenprobleme, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich einfach am Anfang zu viel getrunken habe. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh, das will ich alles nochmal verbessern und dann will ich einfach nochmal gucken, wohin die Reise geht. Und das Schöne ist ja, Alexander Sorokin, der irgendwie in Corona seinen Casino-Job verloren hat und alles jetzt aufs Laufen gesetzt hat, und da, ich glaube, 8 Weltrekorde in 2 Jahren gelaufen ist, hat er einfach den Weltrekord 2-mal so pulverisiert, dass der einfach außer Reichweite ist, sodass man daran gar nicht mehr denkt.
Wo liegt der?
319 Kilometer. Das ist einfach, das ist ein 430er Schnitt. So, der ist wirklich ein 24-Stunden-Rennen, 4er Schnitt angelaufen und hat dann einfach mal geschaut, wie lange er es halten kann. Und mental ist der einfach, das ist unglaublich, wie der dann, das muss ja alles einfach wirklich kaputt sein und wehtun. Und dann kann er ja immer noch knapp über einem 5er-Schnitt oder so laufen. Und mental ist er einfach so stark, ist einfach phänomenal. Und ich glaube auch, dass das wirklich ein Weltrekord für die Ewigkeit sein könnte. Sodass das einfach, ja, kein Ziel für mich ist oder auch kein realistisches. Ich habe jetzt mal schon drüber nachgedacht und denke so, dass ich vielleicht sogar irgendwie in die Richtung 290 mit optimalen Bedingungen, wenn alles optimal laufen würde, laufen könnte. Aber wie gesagt, so, das reizt mich momentan überhaupt nicht. Ich bin absolut zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Es war was sehr Besonderes, in Braunschweig zu laufen. Und deswegen ist auch, mache ich mir darüber momentan überhaupt keine Gedanken. So. Ja. Sage auch nicht, dass ich niemals mehr einen 24-Stunden-Lauf laufen werde, aber momentan bin ich einfach damit glücklich und zufrieden, so wie es gelaufen ist.
Kann es auch sein, und ich glaube, das kennen auch ganz viele von denen, die jetzt hier zuhören. Ja. Ne, also dieses, nach dem Marathon habe ich gesagt, ich renne nie wieder ein, und dann sind sie doch ihren 10. irgendwann gelaufen. Ne? Also da wundert man sich manchmal, was dann passiert, wenn das ja, ein bisschen gesackt ist. Ne? Ja. Alles gut. 24 Stunden, ja, da denke ich, als jemand, der bekennenderweise auch sehr gerne schläft, klappt nicht immer, ne, heute waren es wieder nur 6 Stunden, komme ich gar nicht drauf klar, ne, deswegen bin ich heute vielleicht auch ein bisschen lahmarschiger hier am Mikro als sonst, ne, aber da denke ich ja, 24 Stunden rennen und einfach jede verdammte Minute zählt. Wie machst du denn das mit Schlafen? Hast du überhaupt geschlafen? Ich meine, du bist es ja gewohnt, irgendwie am Wegesrand dich zusammenzukauern, aber wie machst du das in so einem Rennen?
Nee, so, ich habe versucht, ein bisschen vorzuschlafen und habe es auch wirklich ziemlich gut hinbekommen. So die Woche habe ich einfach immer 8 bis 10 Stunden geschlafen, und auch die Nacht vor dem Lauf, wo man ja schon dann irgendwie angespannt und nervös ist, habe ich noch, glaube ich, gute 7 Stunden oder so geschlafen. Und deswegen war ich schon ganz gut ausgeruht, und aber irgendwann war es dann auch mal so am Punkt, ich gehe auch gerne ins Bett und lege mich in die Waagerechte und schlafe unheimlich gerne. Wo dann, klar, denkt man mal drüber nach, oh, jetzt mal hinlegen wäre gar nicht so verkehrt. Aber ja, so, das ist ja auch eine Sache, worauf man sich wirklich einstellen muss, dass man das halt unterdrücken kann, dieses Schlaf oder dieses Bedürfnis nach Schlaf. Und deswegen war das eigentlich nichts. Und auch so bin ich eigentlich komplett durchgelaufen. So, klar, mal ein paar Toilettenstops, und ich habe einmal wurde mir so ein bisschen schwindelig, oder ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und konnte mir keine Sachen mehr merken, wo ich schon so dachte, das fühlt sich jetzt wirklich gar nicht so gut an, oder ich wirklich auch dachte, es könnte jetzt irgendwie einfach mal schwarz vor Augen werden. Und dann habe ich mich 30 Sekunden hingesetzt, oder habe meinem Team gesagt, nach 30 Sekunden schmeißt er mich hier wieder raus. Und ich bin dann von selbst, glaube ich, nach 20 Sekunden wieder losgelaufen, und diese Konzentrationsschwäche oder dieses schwammige Gefühl im Kopf war einfach weg. So, ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, okay, jetzt musst du irgendwie ab und zu vielleicht dich mal kurz hinsetzen. Aber ich war danach wieder relativ klar im Kopf, und es lief wieder super, wo ich so dachte, es ist einfach unglaublich. Und das meine ich halt, dafür sind die 24 Stunden so faszinierend, was man halt mit für kleinen Tricks man den Körper irgendwie oder auch den Kopf irgendwie aushebeln kann oder halt Lösungen finden kann für größere Probleme, die zumindest größer erscheinen, als sie manchmal vielleicht sind.
Ja, und in diesen 20 Sekunden bist du dann auch nicht einfach eingeschlafen oder umgekippt, und auch das wieder anlaufen stelle ich mir dann sauschwer vor, dass man dann wieder in die Gänge kommt. Fühlst du dich da nicht wie ein 100-Jähriger erstmal?
Nee, überhaupt nicht so. Meine Mutter meinte auch, dann so habe ich dich ja noch nie gesehen, du hast am ganzen Körper gezittert, aber es war halt, ich habe einfach die Muskulatur versucht, warm und locker zu halten. So, deswegen habe ich halt alles ein bisschen bewegt, dass ich halt nicht in diese Starre reinfalle. Und so, es selbst, ja, manchmal ist es halt auch nach einem Toilettenstopp so schwierig, wieder anzulaufen, aber das hatte ich diesmal gar nicht so. Und auch, ich hatte wirklich, ich glaube, bis Stunde 20 oder so hatte ich immer noch sehr, sehr gute Beine, wo ich so dachte, ich bin selbst beeindruckt, wie gut sich die Beine noch anfühlen. Und deswegen war das da auch überhaupt kein Problem.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie sieht das aus mit von wegen, ne, also wenig Schlaf und sowas, ne, das kennt man ja vor allem auch aus der Partyszene, ja, die schmeißen sich dann halt irgendwie dann, ich sag mal, Koffein ist wahrscheinlich noch das harmloseste, ne, die schmeißen sich dann noch irgendwie ein Ecstasy rein oder so. Hast du tonnenweise Kaffee getrunken auch mal zwischendurch oder Koffeintabletten, oder tatsächlich gibt es Dopingkontrollen auf irgendwelche Aufputschmittel oder sowas bei euch? Wie sieht das aus?
Ingwertee habe ich getrunken.
Ganz wild.
Genau. Nee, ich habe Koffein-Gels genommen. So, ich habe halt dann in der Nacht oder als die Sonne unterging angefangen und habe dann, glaube ich, über die letzten 12 Stunden habe ich dann 700 Milligramm genommen. So, durch die Nacht durch, alle anderthalb Stunden 100 Milligramm und dann zum Ende hin wieder alle 2 Stunden. Das habe ich gemacht, aber ich trinke sonst auch keinen Kaffee und sonst auch gar nichts. Und ja, zu den Dopingkontrollen, diesmal gab es keine, aber es ist eine ganz normale DLV Deutsche Meisterschaft, wie auch die Leichtathletik Deutschen Meisterschaften. So. Deswegen kann es halt zu Dopingkontrollen Kontrollen kommen, so bei den 100 Kilometern zum Beispiel, hatte ich auch eine Dopingkontrolle und dann ist halt ja eine ganz normale Dopingkontrolle, wie bei dir damals wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Bei uns sind die sehr regelmäßig
Ja.
vorbeigekommen. Und bei uns wäre es aber auch so gewesen, tatsächlich, dass ein deutscher Rekord nicht anerkannt wird, glaube ich, ohne Kontrolle. Aber
Okay.
das ist dann vielleicht bei euch irgendwie ein bisschen
Ja.
anders, ne? Aber da tatsächlich, also ich saß da, also deutscher Rekord war ja für mich nun wirklich nicht in Reichweite, aber auch bei irgendwelchen Meisterschaften und sowas saß ich da relativ oft dann da irgendwie und habe da gewartet, weil irgendwie es ist auch nicht so einfach, dann so ein Töpfchen voll zu machen, wenn man gerade 10 Kilometer gerannt ist. Ne? Deswegen haben wir da so unsere Erfahrung gemacht. Aber wird da irgendwie auch mit irgendwelchen Schmerzmitteln oder sowas nicht auch gearbeitet jetzt? Also ist ja schon sehr
Bin
naheliegend, oder? Bei solchen brutalen Geschichten. Und selbst im Marathonlauf, im
total.
Freizeitsport, ne, es gibt ja Untersuchungen, dass irgendwie, ich glaube, mindestens jeder Zweite sich prophylaktisch, ja, finde ich ganz, ganz schlimm, prophylaktisch sich Schmerzmittel reinballert vor einem Marathon.
Genau, es gibt ja diese Studie, glaube ich, vom Bonn-Marathon, wo es halt mehr als 50% waren. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es halt bei 24 Stunden Läufen auch so ist. Aber von den Leuten, die ich kenne, ja, ist es zumindest kein Thema oder wir reden auch nicht darüber. Und ja, ist halt einfach nicht mein Naturell so. Ich will meinen Körper spüren und ich hatte danach auch direkt danach ein angeschwollenes Knie, wo die dann halt mir auch Schmerzmittel und so verabreichen wollten. Aber ich finde, gerade nach so einer Belastung ist einfach unheimlich wichtig, auch die Schmerzen zu spüren, um halt da dem Körper dann auch die gewisse Ruhe zu geben oder halt auch ja irgendwie zu massieren oder kühlen oder was auch immer. Wenn man da nichts spürt, dann ja macht man ja einfach, geht man über den Schmerz hinweg und macht es vielleicht einfach noch schlimmer. Und da ist mir dann wirklich die Regeneration auch wieder sehr wichtig. Und ja, ein so dass ich mich wieder aufs Rad schwingen kann und wieder losfahren kann.
Ja, geil. Hast du denn das so, dieses irgendwie mitten in der Nacht und so, dieses so total Beknackte, hast du das auch nochmal speziell trainiert? Bist du auch mal irgendwie mit dem Rad irgendwie, keine Ahnung, mal eine Nacht durchgefahren oder sowas? Und hast gesagt, jetzt beginne ich absolut einfach, um das eben auch mal rauszuhaben, trainiere ich halt oder fange ich abends um 10 erst an mit dem Training?
Nee, so, da wage ich immer, es ist mir zu hart. Da hört es dann bei mir auch auf.
Das wird zu hart, na herrlich.
Dafür, ja, schätze ich meinen Schlaf einfach zu sehr, um da einfach zu sagen, ich muss jetzt die Nacht trainieren. Aber natürlich habe ich sehr lange Nächte, so wie gesagt, diese Tour von Köln nach Braunschweig mit dem Rad, da bin ich auch morgens um 4:45, glaube ich, aufgestanden und war dann abends um 9 oder so, war ich dann da. Aber die Nacht ist für mich eigentlich, wenn ich nicht 24 Stunden laufe, zum Schlafen da und daran rüttel ich auch nicht.
Okay, geil. Aber wie gesagt, also da habe ich immer das Gefühl, sowas muss man eigentlich noch, muss man eigentlich auch speziell trainieren, aber muss man anscheinend nicht, wenn man so ein verrücktes Leben führt wie
Total,
du.
so. Ich glaube, es macht halt schon Sinn, wenn es halt für einen ein Problem ist, aber für mich ist halt, diesmal war die Nacht auch, dadurch, dass es kühler war und ich habe mich gut gefühlt, für mich war es fast, normalerweise hat man das, okay, die Sonne geht wieder auf und dann kriegt man so ein bisschen zweiten Wind und dann ist es nicht mehr ganz so lang. Und diesmal war es eher so, die Sonne ist aufgegangen und ich dachte, boah, jetzt ist halt wirklich noch lang und die Nacht lief so gut, sodass ich eher aus diesem Flow rausgerissen wurde. Und ja, so ist halt für mich dann kein Problem und da sehe ich dann auch irgendwie kein Bedürfnis oder nicht den Bedarf, das irgendwie noch dann nochmal richtig zu trainieren.
Ja. Ich habe hier, wie gesagt, ja noch ein paar Sachen auf meinem Spickzettel und sowas.
Ja.
Ne? Deswegen, ein paar Sachen muss ich noch mal ein bisschen tiefer reinbohren. Ich weiß, dass das auch wieder ganz unfair ist. Ne? Aber manchmal muss ich einfach so ein bisschen Arsch sein. Und ich glaube, ich darf das auch in gewissen Fällen. Ja, wenn mich Leute, die wirklich schnell sind, mal nach meiner 100-Meter-Bestzeit gefragt haben, dann haben die sich immer totgelacht. Ne? Jan Fitschen sieht toll aus im Endspurt. Ne? Und du bist ja sauschnell. Nein, bin ich nicht. Ja, und das muss ich auch nicht sein als Langstreckenläufer. Aber, ne, weil ja eben jetzt nicht jeder was mit irgendwie 24 Stunden oder 100 Kilometer anfangen kann, deswegen bin ich doch trotzdem noch einfach mal so gemein und sag mal, können wir vielleicht besser einsortieren? Hast du mal wirklich eine 10-Kilometer-Bestzeit oder vielleicht Sprintdisziplin, eine Marathon-Bestzeit für uns, um so einen kleinen Vergleich zu haben? Wie gesagt, ne, nur, ne, um das so ein bisschen einzusortieren.
So, meine offizielle 10-Kilometer-Bestzeit ist 33,09.
Boah,
So, es
okay.
war auch eigentlich mein erster Wettkampf, den ich mal so richtig gelaufen bin. Aber was dazu ganz witzig ist, ich bin eigentlich die Zeit nochmal ziemlich genau gelaufen. So, da war die Strecke nur nicht vermessen. So, deswegen kann es sein, dass er 20 Meter länger oder kürzer war. Und das war der dritte Silvesterlauf in Portugal. Und ich bin auch die ersten zwei schon mitgelaufen. So, die waren auf drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und ich bin immer zwischen den, die waren immer abends und ich bin zwischen den Tagen immer zum nächsten gelaufen. Ich bin den ersten Abend 10 Kilometer gelaufen, nächsten Tag, glaube ich, 20 oder 30 zum nächsten. Abends wieder 10 Kilometer laufen.
In verschiedenen Städten oder was immer?
Ja, genau, die waren immer in verschiedenen Städten, so an der Küste in Algarve. Und beim letzten waren es wirklich 50 Kilometer auch dazwischen. Und ich hatte mich irgendwie, ich dachte, der beginnt eine Stunde später und musste an die letzten 10 Kilometer. Und ich hatte halt alles auf dem Rücken, auch Zelt und alles, musste an die 50 Kilometer fast noch zum Start sprinten. Und da habe ich eigentlich sogar nochmal meine Bestzeit gelaufen, wo ich auch so gesagt habe, ja, wahrscheinlich ist es so. Deswegen muss ich mich auch immer so lange warm laufen und ja. Deswegen, aber nächstes Jahr überlege ich sogar nochmal einen Marathon auch auf Zeit zu laufen. Ja. So, meine Marathon-Bestzeit war sogar ein Marathon für mich selbst, worauf ich mich aber auch ein bisschen vorbereitet habe und das war eine 2:31. Okay. So. Ich würde gerne nächstes Jahr irgendwie nochmal unter 2:30 laufen und glaube eigentlich auch, dass das in meinen Beinen drin sein müsste, aber erstmal muss man es laufen.
Ja, ja, okay, aber doch schon sehr, sehr ordentliche Zeiten auch, ne? Nur um das nochmal so ein bisschen einzusortieren. Ich meine, mit den Trainingseinheiten, von denen du vorhin erzählt hast, ja, und auch mit dem Schnitt über deine 100 Kilometer oder 24 Stunden, eine gewisse Grundschnelligkeit ist verkehrt ausgedrückt, aber auch auf den kürzeren Distanzen muss man schon ordentlich was drauf haben, ne? Sonst kommt man da in die Bereiche einfach auch nicht rein. Vielen, das vielen schon, Dank, ne? Also kann man, glaube ich, schon
aber,
so.
Aber ist ja immer relativ, ne? So halt, so ich glaube, unter 30 oder so wäre für mich einfach allein schon deswegen nicht möglich, weil ich halt keine Leichtathletik früher gemacht habe oder man halt, ja, das dann ja langsam aufbaut, über die Schnelligkeit dann halt immer länger wird und das habe ich halt nie gemacht und es war aber auch nie irgendwie für mich so, dass ich gedacht habe, oh, hätte ich mal früher angefangen, das überhaupt nicht. Eher bin ich froh eigentlich, dass ich so spät angefangen habe, weil bisher hat der Körper, sage ich, ganz gut mitgemacht. Und auch, weil ich so eine gewisse Gelassenheit von Anfang an hatte. Oder weil ich nicht gedacht habe, oh, wenn ich jetzt noch irgendwie 2 Jahre durchtrainieren kann, was dann noch möglich? So, das hatte ich halt nie. Und da bin ich halt einfach zufrieden mit. Und ja, deswegen laufe ich lieber lang. Aber lauf auch lieber lang im Gebirge als 24 Stunden im Kreis.
Okay, sehr cool. Ernährung habe ich mir noch auf meinen Plan hier geschrieben. Grundsätzlich hast du vorhin auch mal erzählt, ernährst du dich vegan?
Genau.
Wie sieht es jetzt speziell aus, wenn so ein Wettkampf näher kommt? Machst du dann da noch irgendwie was Besonderes und wie ist es im Wettkampf?
Vor dem Wettkampf, ja, sehe ich schon ein bisschen zu, da ich die Kohlenhydrate einfach erhöhe. Aber ich mache halt nicht dieses klassische Carboloading irgendwie einen Tag vorher, sondern so, jetzt war der Lauf von Samstag auf Sonntag, so dass ich so Mittwoch und Donnerstag schon versuche, einfach ein bisschen mehr zu essen. Aber höre da einfach auch immer auf meinen Körper und habe immer eigentlich das Gefühl, dass der dann so gerade Donnerstag und auch Freitag, dass ich irgendwie alle Speicher nochmal öffnen und ich einfach nur reinschieben kann. Und
Kartoffeln, Nudeln, Reis oder auch einfach Zucker, ja, Schokolade? Genau. Was sind für dich dann Kohlenhydrate?
Jetzt muss ich selber mal, ja, ich habe Kartoffelbrei und ich glaube ein bisschen Spinat dazu gegessen und einen Tag vorher habe ich halt Reis, genau, so halt Reis, Kartoffeln, Nudeln. Ich finde, Nudeln sind immer sehr füllend, so da finde ich das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und dem Füllegefühl ist für mich da nicht ideal, deswegen esse ich da schon lieber Reis oder auch Kartoffeln und sonst versuche ich dann halt ein bisschen die Proteine und Fette zu reduzieren, einfach um den Magen ein bisschen zu entlasten. Und im Rennen habe ich jetzt wirklich einfach nur Flüssignahrung und nur Gels genommen und habe da ungefähr, habe mit 100 Gramm Kohlenhydraten die Stunde angefangen. Das würde ich, glaube ich, nicht so wieder machen. So, ich würde, glaube ich, ein bisschen weniger nehmen, vielleicht 90 oder so. Ich bin dann, weil ich die Magenprobleme hatte, auch auf 75 Gramm mit Gels runtergegangen und habe dann immer noch ein bisschen Limo eigentlich einfach dazu getrunken, sodass ich dann am Ende wahrscheinlich auch bei 90 Gramm war. Und habe das Gefühl, weil ich mich dann so hochkalorisch auch während des Rennens ernähre, dass ich danach gar nicht so einen richtigen Heißhunger habe und auch mich vernünftig ernähren kann. Und das macht halt einen Riesenunterschied, finde ich, für die Regeneration, ob man sich danach einfach nur irgendwelche fettigen Sachen reinschiebt und Burger oder was auch immer, oder ob man dann ganz normal essen kann und auch einen guten Salat und so, das halt essen kann. Aber was halt bei 24 Stunden, wenn man sich nur Gels reinschiebt, hat man überhaupt keine Mundschleimhäute mehr und alles aufgelöst und es schmeckt halt alles nicht und deswegen hat man eigentlich auch weniger Appetit. Aber so vom Hungergefühl und so war es diesmal, ja, ich hatte nicht so einen Heißhunger und habe mich eigentlich relativ gut, energetisch gut aufgestellt gefühlt.
Ja. Was für Produkte nimmst du da? Hast du irgendwelche Sponsoren oder was, die dich da auch unterstützen? Oder mit was bist du da unterwegs?
So ist unterschiedlich. Im Rennen ist Morten, so, aber ja, das ist jetzt nicht mein Sponsor, aber unser Verein ist da auch sehr unterstützend. So, du hast es ja auch schon mal vorhin erwähnt. Ist auch ein Laufladen, Sporttrend. Und die vertreiben die auch und stellen die dann zur Verfügung. Aber auch wenn ich längere Radtouren oder so mache, dann mache ich viel mit Lucho Dolitos, sind so Bocadillos, so Guave-Pulp. Und sie sind in Bananenblättern eingewickelt, sodass man auch die Verpackung einfach, das macht schon richtig Spaß, dann mal zu littern oder einfach die Verpackung wegzuschmeißen, weil es halt einfach organisch abbaubar ist. Und da ist auch der Besitzer von dem Laden, Verduro, der ist bei uns bei Triathlete Mitglied und mit dem stehe ich in Kontakt und der unterstützt mich da ein bisschen. Aber sonst bin ich einfach auch, ernähre mich gerade im Training, so, dann nehme ich halt Maltodextrose einfach nochmal oder Maltodextrin nochmal. Aber ansonsten esse ich einfach auch, ja, was ich da irgendwie gerade bekomme, so halt arbeite teilweise auch einfach mit Keksen oder schon viel dann einfach mit Zucker, wenn es härtere Einheiten sind, wo man den Magen schonen will und guck da einfach, ja, wie es irgendwie am einfachsten möglich ist, sich gut zu verpflegen.
Genau. Bei deinen Getränken, da hattest du keinen Morten drin. Du hast dann in erster Linie die Gels
Nee,
genommen, ne? Auch dann die
genau, so
Koffein,
ich
die
habe
weißen
mein,
dann, Gel
ja,
100,
genau,
Kaffee 100, ja.
so ich habe, ja, insgesamt dann glaube ich 69 von den normalen Mortens genommen und 7 von den Koffein-Gels.
Nochmal,
Ja,
69.
69 und 7 glaube ich von den anderen. Ja, diese Mengen. Aber was mir so einer im Team auch zum Beispiel, er meinte, wie kriegst du die runter oder so. Aber für mich ist genauso wie, ist, wenn ich Fahrrad fahre, ich habe dann keine Option oder hinterfrage das halt gar nicht. Für mich ist einfach nur, wie kriege ich das jetzt einfach runter? Und wie, ja, kann ich es irgendwie runterspülen? Und deswegen denke ich nie daran, oh, jetzt nochmal irgendwie eine Kartoffel oder irgendwie ein paar Kekse oder Katjes oder was auch immer, das wäre irgendwie schon nett. Daran denke ich halt gar nicht. Und das gibt mir halt dann auch, ja, einfach eine gewisse Gelassenheit im Rennen, da ich einfach da überhaupt keine Entscheidungen treffen muss. So. Und das, so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber für mich funktioniert das viel besser, als wenn ich da irgendwie gucke, worauf ich Hunger habe.
Okay, das heißt,
So, nur wenn,
ja,
ja.
also wirklich auch gar nichts Festes. Das heißt, du isst da auch wirklich
Nee.
keine Kartoffeln oder also gerade von Morten gibt es ja jetzt auch die Riegel, ne? Die Solids heißen die von Morten, die sind eben auch sehr gut verträglich. Aber da hast du das Gefühl, kauen und sowas belastet dich zu sehr oder brauchst du
Ja.
einfach auch nicht.
Ja, genau, aber es ist einfach zu anstrengend, so die dann irgendwann runterzukriegen. So, klar, wenn ich jetzt irgendwie einen 20-Kilometer-Lauf mache und mir so ein Ding, so, dann macht das ja fast sogar
Ja,
Spaß, mal einen Riegel zu
genau, im
essen.
Training oder
Aber
sowas dann.
da ist einfach, weil man ja sowieso eigentlich keine Lust mehr wirklich oder keine Freude am Verpflegen mehr hat, ist es halt, an so einem Riegel würde ich wahrscheinlich sogar 2 Runden kauen. Und weil der Mund so ausgetrocknet ist und man wirklich diese Schleimhäute, die sind halt alle halbwegs aufgelöst, ist das halt wirklich fast eine Tortur, die Dinger überhaupt runterzukriegen. Deswegen habe ich gar nichts Festes genommen. So, ich hatte einen Backup-Plan schon auch mit Katjes und hatte ja so ein paar Sachen drauf, aber vor allem auch Limo, so halt einfach Limonade war einfach mein erster Backup-Plan, den habe ich ja dann auch integriert und das ging halt ganz gut. Aber für mich war es immer wichtig, dass halt ich auch nicht zu viel auf einmal aufnehme, oder ich dann irgendwann denke, oh, jetzt habe ich Hunger oder ich stelle um und nehme Kartoffeln und schieb mir dann gleich mal 5 Kartoffeln rein und nehme dann auf einmal in einer Stunde wieder 150 Gramm auf, wo der Magen dann wahrscheinlich einfach noch mehr rebelliert. So, da war es für mich wirklich sehr wichtig, einfach diese Struktur beizubehalten und dann ist erstmal zweitrangig, was es ist. Aber ich wollte halt so lange bei meinem Plan mit den Gels bleiben, wie es nur irgendwie möglich ist.
Ja, hat gut funktioniert, würde ich sagen.
Ja, genau.
Geil.
So, ja, das letzte Gel, das war wäre 8 Minuten vor Schluss fällig gewesen. Da habe ich gesagt, okay, darauf verzichte ich jetzt auch gerne. Aber ansonsten habe ich, ja, so, ich habe mir einen Timer auf der Uhr eingestellt, die piept und dann schiebe ich mir das Ding rein und dann war es gut.
Wahnsinn. Und
So.
das wird dir dann auch jeden Kilometer hat dir dann irgendwie auch das angereicht oder was? Oder wie viel hast du selber mitgeschleppt? Weil da muss ja sonst auch immer jemand sein, der da alle 6 Minuten irgendwie für dich parat steht. Oder konntest du einfach in so ein, keine Ahnung, in so ein Ding da greifen, hattest du dir einfach irgendwo rumliegen.
So, ich hatte ein Team, die waren wirklich auch alle 6 Minuten eigentlich für mich da oder teilweise sogar alle 3 Minuten, weil man halt über die Strecke nochmal rübergehen konnte. Und als sie dann auch gemerkt haben, okay, ist jetzt eine wichtige Phase für Felix, so, er redet nicht mehr so viel, lacht auch nicht mehr so viel, dann sind die immer rübergegangen, haben gefragt, ob alles okay ist oder auch, ja, dann ist ja schon auch angenehm, wenn nicht alle das immer mitbekommen, weil man ja schon einfach auch mal Probleme hat. Und dann standen sie die nächste Runde wieder parat. Aber ich hatte immer 2 Gs bei mir, gerade auch, weil ich halt nicht jede Runde irgendwie ein G mitnehmen wollte. Ich bin mit einer Hose gelaufen, wo ich so eine kleine Tasche vorne einfach, ja, wie so ein Gürtel dran hatte. Da habe ich die immer reingeschoben. Und dann habe ich ja alle 3, 4 Runden habe ich halt so 2 Gs bekommen und ja, musste darüber nicht großartig nachdenken. So, ich hatte einen Plan gemacht, wann ich was haben will. Die haben das abgehakt, die haben Protokoll geführt, wie viel ich trinke. Und das, im Endeffekt war die Verpflegung deren Verantwortung. So, ich habe halt alles geplant und habe mich da auch mit Marco Fuchs und Lukas Wort, mit denen ich mich da austausche, die halt auch Leute coachen. So, ich mache mein Training eigentlich selber, aber tausche mich mit denen aus und gerade viel über Verpflegung und dadurch, dass die einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, finde ich es einfach auch sinnvoll, sein Training mal mit anderen auch einfach durchzusprechen und zu gucken, ob das Sinn macht. Und da hatte ich mit denen einen Plan aufgestellt und den musste mein Team dann verfolgen. Ich habe denen eine lange Anleitung eigentlich gegeben, wie ich es haben will. Und danach musste ich mich nicht mehr um meine Verpflegung kümmern. So, die haben mir in den Runden immer gesagt, wie viel ich ungefähr getrunken habe. Dann wusste ich halt auch ungefähr, okay, es passt. Oder ich kann auch mal ein bisschen weniger trinken, weil ich dann öfter wieder auf Toilette gehen musste und das Gefühl hatte, ich habe auch Wasser am Magen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das mir so, ich bin vorher mal 260 Kilometer in Australien gelaufen und ohne Team. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, was das für einen Unterschied macht, ein Team zu haben. So einmal für den Kopf, aber vor allem auch, dass man einfach, ja, man braucht sich keine Gedanken mehr über die Verpflegung zu machen.
Ja, ja. Und ist das irgendwie vorher medizinisch irgendwie gecheckt worden, was du da für einen Kalorienverbrauch hast, was du auch für einen Flüssigkeitsbedarf hast? Oder hast du dir das irgendwie selber nach Gefühl irgendwie so ein bisschen zusammengepuzzelt? Weil du meintest ja, am Anfang hast du zum Beispiel auch einfach zu viel getrunken. Und gerade wenn ich da jetzt höre, irgendwie, ja, dann habe ich zwischendurch Limonade getrunken. Boah, da hätte ich schon wieder Probleme mit irgendwie Ascorbinsäure und was da eben noch drin ist und irgendwelche Geschmacksstoffe und sowas. Wie hast du das gemacht? War das Bauchgefühl?
Bei der Leistungsdiagnostik habe ich halt meinen Fettstoffwechsel und auch wie viel Kohlenhydrate ich ungefähr in den verschiedenen Tempozonen verbrenne. So, danach haben wir es dann berechnet und nach, so klar ändert sich das ja einfach. So, der Fettstoffwechsel geht ja einfach hoch und irgendwann verbrennt man halt schon weniger Kohlenhydrate. So, das haben wir schon durchgerechnet und hatten auch einen Plan, wo wir gesagt haben, das könnte so sein, dass ich dann nach 24 Stunden wirklich mit den Speichern und allem ungefähr bei null rauskomme. So halt, dass ich noch ein Backup von den Speichern habe, aber ungefähr. Aber da war uns eigentlich auch klar, dass es wahrscheinlich so nicht funktionieren wird, aber dass wir halt ungefähr einen Bereich haben, in dem wir bleiben wollen. Und bei den Getränken, wie viel Wasser ich aufnehmen will, das war halt nur ein ungefährer Wert. So, ich habe mich halt bei diesen 40 Kilometern, die ich auch bei der Leistungsdiagnostik da gelaufen bin, vorher und nachher einfach gewogen. Dadurch haben wir das so ein bisschen berechnet. Aber ich hatte mich dann vorher, ich trinke unheimlich viel und gerade morgens, so normalerweise fange ich eigentlich fast mit 2 Litern so den Morgen an. Und diesmal habe ich halt, ich glaube, vor dem Rennen, so ich bin um 7 ungefähr aufgestanden oder kurz nach 7, habe ich halt nur 0,7, so 700 Milliliter getrunken. Und es war dann gleich am Anfang sehr warm, sodass ich halt durstig eigentlich schon in das Rennen gegangen bin und dann halt gemerkt habe, okay, es ist schon sehr warm, wärmer als gedacht. Ich muss auch mehr trinken, aber in der ersten Stunde habe ich es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und habe da fast 2 Liter getrunken und hatte dann immer das Gefühl, dass ich einfach so einen Wassermagen hatte. Und habe auch hinten raus, wo mein Team dann gesagt hat, du trinkst zu wenig, habe ich immer, wenn ich bin noch pinkeln gegangen und mein Urin sah halt einfach auch noch gut aus. Das ist ja einfach ja schon eine gute Standortsbestimmung, wie man mit der wo man mit der Hydration gerade steht, so dass ich da guten Gewissens schon auch dann einfach noch ein bisschen weniger trinken konnte. Und ich würde sagen, das ist auch so die größte Stellschraube, an der ich noch drehen würde, so dass ich schon wahrscheinlich ja ein bisschen weniger nehmen würde und aber trotzdem würde ich, glaube ich, sogar auch mit der Limo oder so gleich irgendwie anfangen. Ich habe die immer verdünnt, so ich habe gar kein Wasser getrunken, so null, nur Elektrolyte.
Ah, okay, wäre meine nächste Frage gewesen, von den Salzen halt und sowas mit, auch, ne?
Mhm. Ja, genau. Und auch den Salz So, ich habe halt geguckt, würde schon sagen, da ich halt ein salziger Schwitzer bin und habe da auch dann berechnet, wie viel Natrium ich ungefähr aufnehmen will. Und weil bei 100 Kilometern hatte ich ganz zum Schluss in der letzten Runde so Ansätze von Krämpfen und da habe ich, ich glaube, 450 Milligramm Natrium die Stunde aufgenommen und habe halt gemerkt, okay, wahrscheinlich reicht es nicht ganz. Und da waren es halt sehr kühle Bedingungen, wahrscheinlich muss ich jetzt deutlich mehr nehmen. So, das habe ich alles schon dann ja da durchberechnet. So, ich habe jetzt keine Schweißanalyse vorher machen lassen, aber habe schon dann oder ja, so Anhaltspunkte genommen aus anderen Rennen, wie viel ich dann da genommen habe und wie viel ich jetzt aufnehmen will und bin damit eigentlich auch ganz gut gefahren dann.
Ja, okay, also schon, also mit einem Plan und eben auch nicht nur
Ja, auf jeden
Kohlenhydrate
Fall.
und Wasser, sondern eben auch irgendwie eben Elektrolyte, sprich Salze
Total.
und so. Und dann hast du das damit, okay, weil das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Da, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne, wenn man so viel schwitzt, ne, was da alles an eben Mineralstoffen da auch eben ausgeschwitzt wird. Krasses Ding. Okay, super. Ich glaube, ich guck mal hier gerade mal, ne? Weil, also ich habe hier noch irgendwie 10 Millionen Fragen, aber willst auch nicht gleich übertreiben hier, wenn du Zeit genommen hast. Von daher sehr, sehr geil, sehr spannende Geschichten. Auch hier so dein ganzer Lebensstil und sowas finde ich ja echt mega abgefahren. Wirst du ab und zu, weil ich habe ja schon das Gefühl, so in dieser Ultralaufszene gibt es auch mehr so leicht verrückte, bunte Hunde. Wirst du irgendwie ab und zu mal mit dem Flo Neuschwander verwechselt? So von wegen hier auch der Schnäuzer und sowas und so ein bisschen wilder Style. Und so. Ich meine, der ist ja auch ziemlich beknackt, muss man sagen. Ne?
Ja, schon, so dass
Ja.
viele ja, mich darauf ansprechen
Ja.
oder so. Ich weiß nicht, wie lange er seinen Schnäuzer da schon hat. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht von ihm.
Ja.
Und wir sind auch schon mal ein, zweimal zusammen gestartet oder so, aber haben uns sehr wenig bisher ausgetauscht. Aber klar, so, er ist ja einer der bekanntesten Laufpersönlichkeiten in Deutschland und ich finde es halt einfach beeindruckend, wie er den Laufsport vermarktet und sich selbst auch. Und er ist ja ein sehr, sehr guter Läufer, aber jetzt auch kein Weltklasse-Läufer. Und ich finde es schon phänomenal, wie er es einfach schafft, von seiner Leidenschaft da zu leben und das halt alles unter einen Hut zu bekommen und was er für den Laufsport auch macht. So, ich glaube, gerade diese Hobbyläufer oder so ziehen so viel Motivation daraus, was er alles macht und wie er diesen Laufsport irgendwie als, ja, das kann halt jeder machen. So. Das vermittelt er ja einfach und das finde ich schon beeindruckend. Aber ja, ich lebe meinen
Na
eigenen
klar.
Lebensstil und orientiere mich da neu an ihm. Könnte mir auch mal vorstellen, irgendwie ein Projekt eventuell irgendwann mal mit ihm zu machen, weil er ja auch schon eine Affinität zu den langen Sachen oder so hat. Aber dann auf jeden Fall nicht auf dem
Ja.
Laufband, weil, weil da hört es dann bei mir auch wieder auf.
Das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Ja.
Ja, also ich habe zum Flo halt einfach einen ganz, ganz guten Draht. Das ist ganz lustig, weil der ja wirklich aus der klassischen Leichtathletik kommt, genau wie ich früher. Das
Ja.
heißt, mit Flo Neuschwander, da war ich eben selber mit irgendwie, keine Ahnung, ich war damals 20 und er irgendwie 18 oder
Ja,
sowas, waren
okay.
wir schon
Ja.
gemeinsam im Trainingslager. Und das finde ich so lustig, deswegen so seine Karriere so ein bisschen zu verfolgen. Und dadurch kriege ich zumindest so ein bisschen manchmal den Eindruck in eure
Ja.
beknackte Szene und habe schon das Gefühl, okay, so ein bisschen bunter Hund zu sein, schadet da auf jeden Fall nicht. Ne? Und das finde ich sehr, sehr
Nee,
lustig.
das. Ja, im Endeffekt muss man schon sagen, dass irgendwie alle in dieser Szene irgendwie ja ein bisschen rausfallen aus dieser Norm oder aus dem typischen Gesellschaftsbild. Und deswegen ist es irgendwie auch immer interessant, die Leute einfach zu treffen, weil jeder hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen und ist nicht dieser ja klassische Leichtathlet oder so, wo es halt schon sehr viel um Zeiten und so. Es geht überhaupt nicht um die Persönlichkeit oder was man sonst im Leben macht. Und wenn man 24 Stunden läuft, auch wenn man sich gar nicht so oft auf der Strecke begegnet, man kann trotzdem eine Unterhaltung führen, weil man sich immer mal wieder sieht. Und so lernt man halt schon was über die Leute einfach ja, kennen. Und das halt ja einfach da dann was ganz anderes, als wenn man zum Rennen anreist, man macht sein Ding und fährt wieder nach Hause. Ne? So. Und gerade ich mache ja gerne auch Etappenläufe und so. Und da geht es halt viel mehr auch darum, um dieses Gesellschaftliche irgendwie abends auch mal zusammenzusitzen, sich einfach über andere Sachen zu unterhalten als über den Laufsport. Und das gibt mir schon auch sehr viel.
Ja. Okay, super. Also ganz geile Geschichten dabei heute, auch schon ganz, ganz viel, ne? Und der Untertitel, ja, Titel Laufen ist einfach, Untertitel von diesem Podcast ist ja immer so einmal im Trainingslager. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob du nicht im Prinzip dein ganzes Leben permanent im Trainingslager bist, wenn du durch die Gegend radelst. Das klingt fast so ein bisschen so. Vielleicht nicht immer ganz gezielt, aber doch auf jeden Fall, was dich eben sportlich und natürlich auch für die Rübe unheimlich voranbringt und gerade für diese Extremherausforderung richtig fit macht. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwie so keine Ahnung, zwei, drei verrücktesten Geschichten, wo du sagst, yo, das war irgendwie eine Begegnung, die mich jetzt ganz besonders geprägt hat? Also es waren ja jetzt schon viele Geschichten dabei, von daher einmal im Trainingslager haben wir schon ganz viel gehört heute. Aber gibt es noch was, was wir jetzt noch nicht auf dem Fokus hatten, wo du sagst, das war was, da schmunzle ich echt, wenn ich dran denke, oder das hat mich besonders geprägt?
Boah, ich glaube, da wirklich muss ich passen. So, was mich auf jeden Fall mal geprägt hat für diesen Lebensstil, ist, was vielleicht gar nicht so viel mit Laufen zu tun hat, aber ist einfach, hab mal in Brasilien gelebt und bin da durchs Amazonasgebiet geschippert, auch nochmal zu deiner Frage, ob ich mit irgendeinem Frachter über den Atlantik schon mal gefahren bin, das nicht, aber ich bin mit so öffentlichen Booten 3 Wochen durchs Amazonasgebiet gefahren und man, ja, hat halt in Hängematten geschlafen oder ich da drunter, weil ich es irgendwie unbequem finde. Und nachts hat man immer mal einen Fuß wieder ins Gesicht bekommen, weil man immer so, ja, verkehrt oder dem anderen, einer mit dem Kopf hier und dann der andere wieder mit dem Kopf da, also die Füße dann immer zum Kopf gestreckt. Und da ist mir einfach klar geworden, dass das Leben, so wie wir es leben, so nicht weitergeht, weil man fährt durch diese atemberaubende Natur und dann alle 20 Minuten, eine halbe Stunde kommt einfach so ein Frachter mit diesen riesen Holzstämmen vorbei. Und da war es so für mich, ich will irgendwie meine Rolle, die ich in der Gesellschaft einnehme und in diesem ganzen System, will ich irgendwie selbst bestimmen. Und da hat dann dieser Veränderungsprozess für mich angefangen, so dass ich einfach gesagt habe, so will ich nicht weiterleben. Ich habe vorher auch, ja, hatte einen guten Job und habe einfach, ja, schon viel oder einigen Wert, materiellen Dinge auch gegeben. Und das wollte ich alles nicht mehr und habe das halt umgestellt. Und da war halt für mich dann irgendwie, wie du es ja auch sagst, Laufen ist einfach im Endeffekt. Manche Leute brauchen nicht mal Laufschuhe, ich brauche sie irgendwie schon, um halt mich vernünftig fortbewegen zu können und ohne Schmerzen. Und da war Laufen für mich einfach so, ja, ein Lösungsansatz. So, ich bin frei, kann dabei einfach nachdenken, kann mir über mein eigenes Leben Gedanken machen, aber vor allem auch, wie das ganze System funktioniert und was ich für einen Einfluss darauf nehmen kann. Und da war es halt für mich fast so eine Erlösung, das Laufen. Und habe da überhaupt nicht den sportlichen Aspekt gesehen. Und das finde ich, ja, ist halt irgendwie auch so eine Sache, die ich gerne irgendwie noch bei mehr Läufern sehen würde, dass man einfach sich aufs Laufen konzentriert, sich nicht vergleicht, nicht die Zeiten, sondern es halt wirklich auch ein bisschen zur Meditation oder so nutzt. Und einfach versucht dadurch ja ein Gleichgewicht in sein Leben zu bringen und ist einfach da als, wie du es vorhin schon gesagt hast, so eine Lebensphilosophie sieht und gar nicht mehr so sehr als Sport. Und das ist halt einfach eine Sache, ja, die mich immer noch begleitet und ist ein Prozess, der, glaube ich, da angestoßen wurde und der mich irgendwie auch in gewissermaßen zum Laufen gebracht hat.
Ja, da fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein. Klasse. Mega. Also ich glaube, das ist ein Ding, das tatsächlich ganz, ganz viele Leute hier jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal ein bisschen zum Nachdenken auch bringt. Ne, dass man irgendwie schaut, was ist denn das eigentlich, was ich da mache, wozu mache ich das eigentlich? Und dass man dadurch einfach, ja, vielleicht in manchen Bereichen sein Leben irgendwie ein Stück weit besser auf die Kette kriegt und irgendwie auch zufriedener ist mit dem, was man tut.
Genau so halt. Ich glaube, jeder muss einfach seinen eigenen Weg finden und dann bringt es halt überhaupt nicht, sich zu vergleichen oder auch zu gucken, wie andere das machen. So. Und ich sage halt auch nie oder will überhaupt nicht, dass andere Leute so leben wie ich, weil ich glaube, es ist einfach nicht kompatibel mit den Lebensbedingungen von vielen und würde auch viele Leute wahrscheinlich einfach kaputt machen. Aber dass man sich einfach selber mal Gedanken macht, was ja gibt mir Lebensqualität und Lebensfreude und dass man sich eher auf die Dinge konzentriert.
Ja, super cool. Lieber Felix, vielen,
Ja.
vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Was machst du heute noch? Fährst du noch mit dem Fahrrad irgendwie, keine Ahnung, nach Lissabon oder sowas? Oder?
Nee, ich bin gestern aus Hamburg mit dem Fahrrad gekommen, deswegen werde ich heute eher noch eine Runde laufen gehen. Und wir haben nächstes Wochenende so ein Triathlet-Treffen in
Ah ja,
Eschwege
hast
bei
erzählt. Ja.
Kassel. Und ja, genau, und da muss ich jetzt auch leider noch ein paar Stunden auch mal vorm Bildschirm sitzen und ein paar Sachen vorbereiten. Aber da weiß ich auch, wofür ich es mache und ja. Freue mich schon wieder, dann wirklich viele strahlende Gesichter nächste Woche zu sehen. Und nachher werde ich auch noch ja, eine Runde laufen gehen.
So gut.
Aber momentan genieße ich das Laufen wieder auch in vollen Zügen. So laufe einfach so, wie es mir Spaß macht. Mal schneller, mal langsamer und ja, da wirklich überhaupt kein Druck oder Vorstellung, was ich jetzt irgendwie machen müsste.
Und tut auch nichts mehr weh irgendwie nach den 24 Stunden oder sowas? Alles soweit wieder in Ordnung? Weil wie lange ist das jetzt her? Eine Woche oder was?
Ziemlich genau, eine Woche. So, ich habe danach wirklich die Knie schon länger als sonst gespürt. So, und ich glaube, das lag halt an diesen Überholmanövern immer wieder irgendwie über den Rasen und diese unebenen Flächen. Aber ansonsten habe ich einfach das Gefühl, dass das Radfahren mir unheimlich gut bekommt. Ja. Und gestern bin ich auch mal nur 6 Kilometer gelaufen, so, weil ich sonst wirklich schon selten mache, aber das tut dann auch mal gut. Aber die auch mal dann ein bisschen flotter wieder. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Körper jetzt auch so langsam wieder dann Lust bekommt, ja, sich halt einfach mal wieder geschmeidiger zu bewegen und nichts tut irgendwie weh und hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben.
Okay, jetzt habe ich das Outro so ein bisschen vergeigt hier, ne? Weil eigentlich waren wir vorhin mit deiner schönen Zusammenfassung, waren wir eigentlich an einer ganz guten Stelle, aber da bin ich manchmal zu neugierig und will dann doch noch wieder was wissen, aber ist in Ordnung, ja. Liebe Leute, ja, da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, ja, also ich hatte den auf jeden Fall hier wieder. Ja. Das ist echt genial, wie vielseitig der Laufsport ist, wie vielseitig auch die Menschen natürlich sind, die diesen Laufsport betreiben. Genau. Wie gesagt, der eine sitzt hier, ne, in seiner Doppelhaushälfte, der nächste saust mit Zelt und sonst was in der Weltgeschichte rum und schafft es trotzdem dabei, für den 24-Stunden-Rekord zu trainieren. Finde ich sehr, sehr geil. Wir wünschen euch mal gemeinsam auf jeden Fall viele schöne Laufkilometer, ganz viel Entspanntheit dabei, ne? Vielleicht versucht das auch mal mit Zelten in nächster Zeit, ne? Im Trainingslager, wer weiß wo. Und an der Stelle dann, lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin. Ne? Und also wenn du irgendwie mal mit dem Fahrrad an Mettmann vorbeikommst, ne, das ist da bei Düsseldorf oder sowas, melde dich gerne. Ne? Vielleicht, also nicht für 100 Kilometer oder ähnliches, aber für eine kleine Runde bin ich gerne mal dabei.
Ja, sehr gerne. So, hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, fahre ich bestimmt mal vorbei. Ich habe immer noch, oder bin öfter in Köln und dann liegt es ja fast auf dem Weg. Ja,
passt. Sehr gut. Okay, dann schönen Tag noch. Viele Grüße an deine Triathleten. Ne? Und wie gesagt, wir sehen und sprechen uns auf jeden Fall mal irgendwann. Bis dann. Ciao.
Mach mal. Ciao.